Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Es ist wieder soweit, es wird rezensiert. Wir haben 6 Spiele dabei, frisch gezockt, 2x3 Spiele, die jüngst auf den Tisch kamen, das eine häufiger, das andere nicht so häufig. Und ich habe wieder einen Gast dabei und wer das ist und um welche Spiele es heute geht, das erfährst du, wenn du dranbleibst. Es ist wieder ein Stefan dabei und wenn ein Stefan dabei ist, ist es ein guter Tag. Es ist aber nicht Stefan Hanf, den du hier schon häufig gehört hast, sondern der Stefan, den du erst einmal und heute zum zweiten Mal hier gehört hast, nämlich Stefan Zerlik aus Frankfurt. Hallo Stefan, grüß dich.
Hallo Frederik, ja, ich versuche die Rate für den Stefan aus Frankfurt zu erhöhen. Genau, hallo, schön, dass ich wieder da sein darf.
Der Stefan-Quotient in diesem Podcast, der ist auf jeden Fall hoch, ja. Sehr schön. Ja, ich freue mich, wir haben jetzt ein paar Mal zusammen gespielt auch. Wir wohnen ja recht nah beieinander, haben uns dann auch jetzt auf der Spiel doch in Dortmund wieder gesehen und hatten schon länger vor, mal was zu rezensieren und haben ja immer mal wieder so geschwankt, was wollen wir eigentlich besprechen? Das ist, glaube ich, in den letzten 2 Monaten haben sich die Spiele, glaube ich, einmal durchgetauscht, die wir rezensieren wollten. Und jetzt haben wir uns auf 6 Spiele geeinigt, auf die ich mich zumindest sehr freue, sie zu besprechen.
Genau.
Und du hast eines mitgebracht, was jetzt relativ neu erschienen ist, vor gar nicht allzu langer Zeit, nämlich beim Board Game Circus.
Genau, nämlich Shake That City im Original bei AEG. Das ist von den Autoren Matt Fleur, Corin Tarndal-Kier und illustriert von Olga Kim. Und Shake That City ist ein Spiel, wo man eigentlich genau das macht, was der Name auch sagt. Man hat einen Shaker. Das ist, jetzt haben wir natürlich im Podcast ein haptisches Ding, was wir wieder erklären müssen auf die Schnelle. Ich erinnere mich immer gern an die Pyramide, die es bei Camel Up damals gab. So ein ähnliches Pappkonstrukt mit einem Gummiband. Da sind die kleinen Würfelchen drin in verschiedenen Farben. Das wird geshaked, auf den Tisch gestellt, eine Klappe wird dann geöffnet und man kann dann den Shaker wieder hochheben und dann liegen die Würfel wie auch durch Zauberhand in einem 3x3 Raster vor einem. Und jede Würfelfarbe steht für einen Stadtvierteltyp, die wir dann auf unserem eigenen Tableau, auf unserer eigenen anfangs leeren Stadt einpuzzeln dürfen. Da darf dann der Startspieler sich eine Farbe von diesen Würfeln aussuchen, muss alle roten Stadtviertel in der Anordnung, wie es der Shaker dann vorgibt, in der Ausrichtung, wie es vor ihm liegt, bei sich einbauen und darf jetzt auch nichts neu überdecken oder weglassen. Also wenn jetzt einmal in der Diagonale 3 rote liegen, muss er in der Diagonalen bei sich die 3 roten Stadtviertel, das sind in dem Fall Wohngebiete, auslegen und wenn das für ihn von unten links nach oben rechts ist, wäre das für sein Gegenüber von genau umgedreht, oder? Nee, jetzt habe ich meine räumliche. Es wäre bei ihm, beim Gegenüber trotzdem genauso, aber derjenige, der links von ihm sitzt, der hätte dann von oben links nach unten rechts die Ausrichtung von den roten Vierteln, die bei sich eingebaut werden müssen. Ja, und so geht das dann über mehrere Runden, dass man nach und nach seine Stadt vollbauen muss. Im Zweifelsfall kann man vielleicht auch gar nichts von den Sachen einbauen, die dort eingebaut werden müssen. Und natürlich wollen wir unsere Stadtviertelplättchen so auf dem Tableau posieren, dass sie möglichst viele Punkte bringen. Da gibt es dann im Prinzip wieder so eine typische Matrix, wie die Viertel am Ende halt punkten. Im Grunde haben wir damit schon alles gesagt. Am Anfang ist es so in den ersten Runden, dass der Startshaker eine Farbe aussucht und die ist dann für die anderen gesperrt. Während die anderen halt alle aus den vollen schöpfen dürfen. Und in den letzten Runden dann halt immer alle aus allen Würfeln aussuchen. Genau, das sind im Prinzip die Regeln. Das ist ein sehr, sehr schönes Plättchen-Legespiel, von denen hatten wir in den letzten Jahren ja immer sehr viele. Das Shaken ist wirklich ein sehr, sehr haptisches Element. Das finde ich sehr, sehr schön. Also da haben wir ja immer so Leute, die dann auch schön shaken und es ist auch immer. Das funktioniert übrigens auch nicht immer, dass ein 3x3 Raster rauskommt, aber das sind irgendwie die lustigen Situationen, wenn jemand sagt, ich mache das hier besonders cool, legt das hin, will sein 3x3 Raster an Würfeln zeigen und dann türmen sich auf einmal zwei Würfelchen übereinander oder es kommt einer zu wenig raus und er hat vorher so eine Show gemacht, dann ist es halt nochmal extra lustig, aber nicht weiter dramatisch. Es werden die Würfel gerade wieder reingeworfen und nochmal neu geshakt und ausgewürfelt. Und taktisch hat man da im Prinzip auch eine schöne Tiefe, weil man hat eigentlich immer so ein bisschen die Wahl, will man möglichst viele Sachen in seinen Raster puzzeln. Es gibt nebenbei noch kleine Boni, wenn man Zeilen voll macht oder mit besonderen bestimmten Farben voll macht, Zeilen oder Spalten. Und man kann sich dann dazu entscheiden, möglichst viel schon voll zu puzzeln. Dabei schränkt man sich hintenrum halt ein, dass man dann nicht mehr so viele andere Konstellationen reinbekommt. Oder man ist erstmal sparsamer und versucht gezielt Sachen einzusetzen, die halt wirklich effektiv Punkte bringen. Und man kann sich da auch ziemlich böse verbauen, wenn man dann irgendwie hinten raus was nehmen muss, was man dann so einsetzen muss, dass einem Punkte wieder weggenommen werden. Also es gibt ja so Konstellationen, dass die roten Wohninseln nicht nebeneinander sitzen wollen, beziehungsweise wenn sie nebeneinander sitzen, verliert man halt ein paar Punkte. Man möchte Straßen bauen, die möglichst aneinander grenzen und so weiter und so fort. Da kann man dann, wenn etwas nicht kommt oder etwas zu viel kommt, Punkte bekommen oder verlieren. Wir hatten da mal sehr viel Spaß bei. Man kann da auch sehr viel grübeln, was man einbaut. Und ja, also so war unser Eindruck an der Stelle. Frederik, wie fandest du es denn erstmal?
Ja, es gibt ja noch ein schönes Element, nämlich wenn die Reihen oder Spalten nach bestimmten Kriterien gefüllt sind, dann bekomme ich ja noch so Bonusplättchen am Rand, die definieren auch so ein bisschen, wonach möchte ich denn eigentlich gehen, wenn ich mir die Klötzchen nehme, beziehungsweise die farblich korrespondierenden Plättchen. Ich habe mich bei Shake the City immer so ein bisschen an SimCity erinnert, an dieses alte Wirtschaftsspiel von Electronic Arts, was ich echt geliebt habe. Jetzt haben wir da keine Entwicklung von Grundstücken, aber wir legen natürlich Grundstücke auch in einem Verhältnis zueinander, dann entwickeln die sich da und so. Und dieses Flair kommt so ein bisschen bei mir an. Ich will mit Straßen vom Rand was in die Mitte verbinden und dann will ich die Fabriken irgendwie in die Nähe oder weit weg von den Wohngebieten und so weiter. Also das, sowas macht mir echt Spaß. Ich bin ja eigentlich nicht so ein riesen Plättchenlegespiel-Fan. Das ist gar nicht so mein Lieblingsgenre. Aber Shake the City hat mir richtig gut gefallen. Ich habe es noch gar nicht so oft gespielt. Deswegen bin ich noch so knapp hinter Ersteindruck. Also jetzt nicht komplett bei Ersteindruck. Ich glaube, ich 4 oder 5 Partien insgesamt gespielt. Mit euch ein paar, mit Nico ein paar und dann auf der Messe noch ein paar. Also insofern, aber ich bin jetzt nicht, habe jetzt gerade 15 Partien oder so. Aber ich habe so das Gefühl, viel mehr Neues kommt da auch nicht, aber auf alles, was da passiert, habe ich große Lust. Also das ist wirklich ein Spiel, was ich echt clever finde, weil erstens dieser Shaker ist eine schöne Haptik, es macht total Spaß, den zu schütteln und dann dahin zu legen und dann dieses Raster aufzulegen und es klappt erstaunlich gut in den allermeisten Fällen, wenn man den einfach mal gerade ausrichtet. Und ich finde es auch immer total interessant, du darfst ja als Startspieler dir eben Plättchen in einer Farbe nehmen und die anderen dürfen genau das dann nicht nehmen, genau diese Plättchen dann nicht nehmen. Dann eben zu schauen, was kann ich jetzt nehmen, was ich gebrauchen kann, was kann ich vielleicht nehmen, was die anderen auch gebrauchen könnten und kann ihnen damit so ein bisschen in die Suppe spucken. Das finde ich ja auch immer schön, weil dadurch ist es nicht so komplett solistisch. Das sind ja so Legespiele oft und das habe ich eben hier nicht. Also nicht komplett zumindest. Ich kann also immer noch ein bisschen darauf achten, was könntet ihr gebrauchen und was nehme ich euch dadurch als Startspieler oder Startspielerin weg. Ich möchte natürlich möglichst gut punkten, ich möchte natürlich meine Reihen und meine Spalten vollkriegen und wie das immer so ist, alles davon wird nicht klappen, also ich muss immer irgendwelche Kompromisse machen und dadurch finde ich die Entscheidung, die ich bei dem Spiel treffe, wirklich interessant. Ich finde es ist sehr schön und sehr schnell gespielt. Ich weiß, wir hatten, wir haben es bei euch mal gespielt, da kannte ich das Spiel schon und hab's dann, ich glaube, Stefan, Chris, Julia, ich weiß gar nicht. Also wir waren irgendwie zu dritt oder zu viert. Und du hast noch die Kinder ins Bett gebracht und bist dann wiedergekommen. Und wir waren gerade irgendwie schon mit einer Partie durch, meine ich. Und dann konnte man direkt noch eine zweite hinten dran setzen, weil es einfach so schnell geht. Das ist in 20 Minuten, 25, 30 Minuten total entspannt gespielt. Und ich finde dieses entspannte Spielgefühl, das gefällt mir bei Shake the City total. Es ist nicht so grüblerisch, es ist nicht so, dass man da die ganze Zeit sitzt und alle Köpfe rauchen, sondern man kann sich dabei schön ein bisschen unterhalten nebenbei. Du hast ein sehr schönes, du hast mit diesem Shaker eben eine sehr schöne Haptik, wie du sagtest. Deswegen finde ich das ein wirklich schönes und ansprechendes Gesamtprodukt. Also es gefällt mir tatsächlich richtig gut und ich freue mich noch auf weitere Partien. Das war so der erste Einwurf von mir.
Ja, man kann aber auch sehr viel grübeln bei dem Spiel. Also wenn man optimieren möchte, weil die Siegbedingungen, die sind ja teilweise so, du kriegst halt hier ein Pünktchen, da ein Pünktchen und dann ist es manchmal schwierig abzuschätzen, wo kriege ich denn jetzt mehr Punkte her? Oder gehe ich jetzt die Wette ein, dass ich in dieser Spalte 4 schwarze Gebäude unterbekomme? Oder gehe ich lieber die Wette ein, auf der anderen Zeile alle 6 Felder voll zu bekommen? Das sind ja so Sachen, die du abwägen musst. Schaffe ich das später noch? Schaffe ich das später nicht? Und leider, was ich da ein bisschen schon kritisieren müsste, die es gibt zwar eine Übersicht, was wie punktet, aber da wurde bei den Mitspielern doch dann immer wieder nachgefragt, wie das jetzt genau ist, weil es gibt, also das ist da leider ein bisschen, ja, da an, also du hast halt, wenn du zum Beispiel neben ein grünes Plättchen ein rotes hast, grün sind die Parks, rot sind die Wohngebäude, dann kriegst du einen Punkt für das grüne Plättchen. Wenn du 2 rote Gebäude neben dem grünen hast, kriegst du trotzdem nur einen Punkt. Also du kriegst nicht mehr Punkte dadurch, dass du mehr passende Gebiete neben ein Plättchen legst. Aber wenn du neben dem grünen dann noch einen schwarzen liegen hast, kriegst du für den schwarzen auch einen Punkt, weil es ein anderer Typus ist. Aber wenn du zum Beispiel 3 schwarze und einen roten neben dem grünen liegen hast, sind das nur 2 Punkte, weil da halt nur nach den unterschiedlichen Farben geguckt wird. Das ist so ein bisschen uneingängig, weil jeder anfängt drumherum zu zählen, wie viele sind jetzt daneben dran und das ist eigentlich egal, wie viele, Hauptsache es liegt irgendwie die richtige Farbe mindestens einmal daneben. Und ja, das ist ein bisschen hingefußt, da kann man dann drüber nachdenken, wofür es Punkte gibt. Da stolpern auch gerne die Mitspieler so ein bisschen darüber, dass man immer grübeln muss, wenn man das richtig optimiert spielen möchte. Also da kann man dann auch ein bisschen Zeit verlieren. Es wird hinten raus einmal ein bisschen besser mit dem Grübeln und nicht, da ist es dann nicht mehr ganz so dramatisch, weil du hast ja weniger Platz. Dadurch guckst du auf dein 3x3-Raster und siehst, Rot kann ich eh nicht mehr nehmen, das bekomme ich nicht mehr unter. Blau kann ich nicht mehr nehmen oder könnte ich zwar nehmen, aber wird mir nichts bringen, das fällt also auch weg, also nehme ich dann irgendwas anderes. Dann kommst du meistens in den Modus, dass du sagst, okay, was nehme ich von den anderen beiden, bringt mir beides nichts, aber was würde vielleicht den Gegnern am meisten bringen, dass ich es denen wegnehmen könnte. Da kommt dann diese Überlegung dann quasi mit. Genau, also aber
auch ein Kritikpunkt gewesen von mir, ich finde diese Punktewertung, die ist nicht ganz eingängig, ne? Du hast zwar eine Übersicht nebendran liegen, aber du hast tatsächlich immer Leute, die dann sagen, wie ist das jetzt nochmal gemeint? Also selbst mit dieser Punkteübersicht gibt's immer wieder noch Zweifelsfälle oder Rückfragen, so dass man am Anfang zumindest immer mal wieder das erklären muss und nicht genau weiß, wie mache ich das jetzt? Und wenn ich jetzt das dahin lege, da kriege ich Punkte, ein Feld nebendran kriege ich schon keine Punkte mehr und so. Das ist so ein bisschen hakelig am Anfang. Das heißt, der Zugang am Anfang, vielleicht, wenn man noch nicht so erfahren ist bei Spielen, über diese kleine Hürde, muss man drüber. Wenn man die aber gemeistert hat, finde ich, wird es immer zugänglicher und nach so 4-5 Partien war es bei mir dann schon so, dass ich nicht mehr so am Grübeln war. Also ich fand wirklich, man konnte sich dabei gut unterhalten und wir haben das gut spielen können. Würde ich deswegen als leichtes Kennerspiel einschätzen, aber eben als leichtes Kennerspiel. Ja.
Genau, da würde ich mitgehen. Man kann da grübellastig rangehen, wenn man das jetzt unbedingt durchrechnen möchte, weil es halt nicht so offensichtlich ist, wo du halt doch mehr Punkte bekommst, weil es alles immer so 1-2 Pünktchen sind. Und wenn du dann so rumrechnest, okay, hier kriege ich jetzt, zählst du durch, ja, 3 Punkte, da kriege ich 4 Punkte. Was ist denn besser? Das mit 3 Punkten hat ein Potenzial für mehr später, weiß ich jetzt nicht. Und dann bist du bei Entscheidungen, die dann nicht eindeutig sind, selbst wenn du sie durchzählst. Und dann, wenn Leute das hart optimieren wollen, dann kann das grübelerig sein und aber ansonsten, wenn alle das kennen und schnell durchspielen, kann man auch sehr schnell durchfertig machen. Aber wir haben auch schon Partien gespielt, Julia und ich. Da haben wir dann einfach die Tütchen mit den Plättchen gar nicht ausgeräumt, sondern einfach das ganze Tütchen so hingestellt und dann einfach aus dem Tütchen die Plättchen geholt, weil wir dann na 10 Minuten das Ding runtergespielt hatten. Das kann auch sehr gut gehen. Und genau, hat insgesamt sehr viel Freude gemacht. Das Zusammenbauen ist der Stadt macht wirklich Spaß, dass man es diesmal, was der Unterschied ist zu meisten anderen Plättchenlegespielen, ist ja, dass du die Konstellation nicht drehen darfst. Das ist eigentlich mal ganz frisch, weil dadurch ist es direkt irgendwie ein bisschen unterschiedlich, dass nicht alle dasselbe machen, weil der links oder rechts und gegenüber hat in meisten Fällen eine andere Konstellation, die er einpuzzeln müsste von denselben Farben, weil das halt dann andersrum ausgerichtet ist. Und dadurch finde ich das eigentlich ganz schön, weil nicht so schlimmer, wenn du beim Plättchenlegespiel irgendwie weißt, okay, alle machen jetzt eigentlich dasselbe, weil das der optimale, offensichtliche Weg ist. Und das haben sie hier gut umschifft. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz, ganz gut. Und ein sehr schönes Plättchenlegespiel, was im leichten Kennerbereich, wie du gesagt hast, würde ich das auch ansiedeln, unterwegs ist. Bei Board Game Circus würde ich sagen, Daumen hoch.
Absolut, beide Daumen hoch, macht richtig Spaß, schönes Ding, schönes Gesamtpaket. Das werden wir beim nächsten Spiel auch nochmal hinterfragen, ob wir ein schönes Gesamtpaket haben, denn ich habe ein Spiel mitgebracht und tatsächlich einige Male jetzt gespielt, was bei Ravensburger erschienen ist. Wir haben ja in diesem Jahr 2024 110 Jahre Mensch, ärgere dich nicht. Das ist ja das große Jubiläum bei Schmidt-Spiele. Mensch, ärgere dich nicht, feiert 110 Jahre, zumindest im Verlag bei Schmidt. Und auf diesen Zug springt jetzt Ravensburger auch auf mit Hit. Und Hit ist ein Spiel, man könnte einfach sagen, es ist Mensch, ärgere dich nicht nur als Deckbilder. Also Deckbuilding heißt ja, ich habe Karten in einer offenen Auslage liegen und stelle mir aus diesen Karten ein individuelles Kartendeck zusammen. Ich habe neulich das Feedback bekommen, dass wenn wir so Fachbegriffe erklären wie Dice Placement oder Deckbilder oder sowas, dass wir die nochmal ganz kurz immer mit erklären. Also ein Deckbilder ist in diesem Fall ein Spiel, bei dem ich eine offene Kartenauslage habe und kann dann einem Basiskartenset, was ich am Anfang habe, 6 Karten, kann ich dann nach und nach um individuelle Karten ergänzen, die ich mir aus dieser Auslage kaufe. Und ansonsten habe ich ein Mensch ärgere dich nicht Brett. Ravensburger legt natürlich Wert darauf, dass das eine Pachisi-Variante ist. Das ist ja der indische Ursprungstitel. Also Mensch ärgere dich nicht ist eine Variante des indischen Pachisi. Das ist der Vorläufer. Und Hit ist natürlich eine Abwandlung von Pachisi und hat mit dem bei Schmidt aufgelegten Mensch ärgere dich nicht so gar nichts zu tun. Zumindest in der Wahrnehmung von Ravensburger. Wenn man das so die Einlassung immer sich mal anschaut, dann legen die da schon Wert drauf, natürlich. Aber de facto haben wir eigentlich, Mensch, ärgere dich nicht ganz, aber wir haben 4 farbige Figuren, die stehen im Häuschen am Anfang und dann haben wir ein Spielbrett, was genauso aussieht wie ein Mensch, ärgere dich nicht Spielbrett, nur dass wir halt eben nicht würfeln, sondern Karten ausspielen. Und das tun wir, wie wir es auch bei Mycelia tun, das ja auch bei Ravensburger erschienen ist. Wir haben nämlich 3 Handkarten auf der Hand und die dürfen wir in einer beliebigen Reihenfolge spielen, aber wir müssen eben auch alle 3 Karten spielen. Und auf diesen Karten sind dann eben die Zugregeln abgebildet. Also, keine Ahnung, Figur darf aus dem Häuschen raus, Figur darf so und so viele Felder laufen, darf dabei niemanden schlagen, weil sie vielleicht besonders weit laufen darf, oder Figur darf laufen bis ein Feld hinter eine andere Figur oder bis zu einem bestimmten Feld auf dem Spielplan, also bis zu einem Eckfeld, da gibt es so quadratische Felder in den Ecken und runde Felder, oder es darf bis zur nächsten Schranke, also vor dem eigenen Zieleinlauf gibt es eine sogenannte Schranke und so. Also solche Bewegungsregeln gibt es, dann gibt es Regeln, darf eine bestimmte Anzahl Felder laufen, ist geschützt, also auch das ist nochmal eine Variante, dass wenn ich ein Schild ablege auf meinen Ablagestapel, sozusagen die zuletzt gespielte Karte eine Schildkarte ist, dann bin ich in der nächsten Runde vor dem Schlag oder bis zu meiner nächsten Runde geschützt davor, geschlagen zu werden. Und auf den allermeisten Karten ist auch noch ein Münzwert oder auf vielen Karten ein Münzwert abgebildet. Das heißt, ich bekomme dann auch nochmal Münzen aus dem Vorrat, für die ich mir dann in einer Kaufphase neue Karten aus der Auslage kaufen kann und damit eben mein Kartendeck so ein bisschen verstärken oder auswerten kann oder ausweiten kann. So, also de facto spielen wir Mensch, ärgere dich nicht. Nur, dass wir eben nicht diese Zufallskomponente haben, wie bei Mensch, ärgere dich nicht mit dem Würfeln, sondern hier ein vorgefertigtes Kartendeck haben, das wir individualisieren und dann immer 3 Karten ausspielen und dadurch natürlich Entscheidungen treffen können. Welche Karten spielen wir aus? Welche Figur lasse ich wie weit laufen? Und was mache ich mit der Figur? Und ob das gut funktioniert, aus meiner Sicht, werde ich euch gleich sagen. Ich lasse aber dem Stefan jetzt mal den Vortritt. Wie hast du Hit wahrgenommen, Stefan?
Also ich hatte jetzt wahrgenommen, also wir haben es mit Leuten auch gespielt, die dann quasi zum ersten Mal oder noch nicht so oft dann ein Deckbuilding-Spiel hatten. Da hat das, fand ich, relativ gut funktioniert, weil, Mensch, ärgere dich nicht, so irgendwie bekannt, okay, jetzt machen wir das nicht mit Würfeln, sondern irgendwie mit Karten, und die Karten kann ich dann irgendwie mir erkaufen. Ah ja, die kriege ich ja dann wieder. Das ist ja dann der Gag vom Deckbauspiel, dass du Karten dir irgendwie immer in dein Deck einkaufst, dass du die dann nutzt und später dann wieder nutzt und immer wieder nutzt. Und das ist diesen Grundgedanken, den konnte man da relativ gut verkaufen, weil das Grundspiel, Ziel des Spiels, das Laufen und so weiter quasi schon bekannt war und nur noch eigentlich der neue Mechanismus eingesetzt werden musste, quasi in den Köpfen. Und das wurde dann auch relativ gut verinnerlicht. Daher, das hat gut funktioniert und die Runden hatten dann auch so ein Stück weit Spaß und ich habe auch schon gehört, dass das zum Beispiel in Schulen dann gut ankam, also eher so Richtung Grundschule, um dann Leuten, den Kindern auf dem bekannten Mensch ärgere dich nicht, das Deckbuilding halt ranzuführen. Ich glaube aber, dass Hit jetzt nicht das Potenzial hat, dann das Spiel zu sein, sondern eher der erste Schritt und dann, okay, Deckbuilding ist cool, auch mit dem Thema hier irgendwie, was ich so kenne, was gibt's denn da noch? Und genau, das Deckbuilding hat hier halt noch das Problem mit dem, ja, mit den Karten, mit dem Laufen, du läufst halt da im Kreis, wenn einer gute Karten erwischt, mit denen er weit nach vorne gehen kann oder Karten erwischt, mit denen er individuell schlagen kann, dann kriegst du halt, ist schon so Mitte des Spiels klar, okay, der hat jetzt zufällig ein gutes Deck sich erwirtschaftet, dann wird er auch gut durchrauschen. Aber ich würde halt eher die Frage dann reinstellen, hat Hit so eine Daseinsberechtigung? Da würde ich definitiv sagen, ja, um den ersten Schritt zu machen in Richtung neue Mechanismen für Leute, die wirklich sagen, eigentlich will ich nichts Neues lernen. Weil das Konzept mit Karten und Mensch ärgere dich nicht, hat ja Schmidt-Spieler eigentlich auch schon mal gemacht bei dem Spiel Doc. Da hat man statt Würfel Karten, das ist dann aber ein bisschen zufälliger und ohne Deckbuilding. Das heißt, grundlegend ist es auch dem einen oder anderen gar nicht mal unbekannt, dass man mit Karten dann voranschreiten kann auf dem Mensch ärgere dich nicht Feld. Genau, also wir hatten durchaus mal Spaß, aber es war eher in der Richtung, okay, jetzt haben wir das mal gesehen, was gibt's sonst noch so? Ich sehe gerade, der Frederik beißt sich schon gleich ins Mikrofon, der will bestimmt jetzt auch gleich was dazu sagen.
Also mit dem Argument, man lernt neue Spielkonzepte, hat Living Forest vor 2 Jahren den Kennerspielpreis gewonnen. Also überhaupt, dann sehe ich ja für Hit eine große Perspektive. Also, hat das Spiel Daseinsberechtigung? Ich möchte niemandem und keinem Autoren und keinem Spiel die Daseinsberechtigung absprechen. Bei Hit war ich kurz davor zu sagen, die haben doch am Anfang noch ein S vergessen im Titel. Denn ich finde es wirklich, ich habe jetzt zum Vergleich, also ich habe es mit mehreren Konstellationen gespielt. Ich habe es einmal in so einer Expertenspielerrunde gespielt, da haben wir alle gedacht, ja okay, witzig, dann habe ich es aber eben auch im Familienkontext jetzt ein paar Mal gespielt. So, ich habe es mit Freunden gespielt und die fanden es interessanterweise ganz schön, weil sie dachten, ah ja, guck mal, ist ja wie Mensch, ärgere dich nicht, Deckbau mögen wir eh. Also die hatten da durchaus Freude dran. Das will ich jetzt denen gar nicht absprechen und dem Spiel auch überhaupt nicht. Liebe Freunde von mir, denen habe ich es dann auch geschenkt und habe gesagt, könnt ihr behalten, viel Spaß dabei. Ich habe es auch mit Kindern gespielt, mit Familien gespielt. Die fanden es dann auch interessant, natürlich sich so ein Kartendeck zusammenzustellen. Also wie du sagst, so eine Hinführung an Deckbau, wunderbar geschenkt. Prima Geschichte. Ich finde es immer gut, wenn man niedrigschwellig Spielprinzipien einführt, so dass ich dann beim nächsten Mal Dominion mitbringen kann oder so. Zu der Familie mit den 8-jährigen Kindern. Ich habe jetzt aber zum Vergleich tatsächlich 2 Partien Mensch ärgere dich nicht auch nochmal gespielt, um aber zu sagen, okay, was ist es denn, was mich bei Hit so gestört hat, weil eigentlich finde ich die Idee clever, zu sagen, du kannst dir dein eigenes Kartendeck zusammenstellen und spielst dann eigentlich Mensch ärgere dich nicht oder Pachisi und hast dann eben ein eigen zusammengestelltes Deck und mit diesem Prinzip, was sie bei Mycelia ja auch hatten, ich weiß nicht, was zuerst da war, weißt du das, Mycelia oder Hit? Ich weiß, was erschienen ist, aber in der Entwicklung vielleicht.
Wenn ich richtig informiert bin, hatten wir auch mal mit Daniel Greiner auch gesprochen, glaube ich, dass das parallel entwickelt worden ist. Weil man, wie du schon richtig gesagt hast, die haben Mycelia, hat Ravensburger auch ein Programm, da macht man ziemlich dasselbe. Vom Deckbaumechanismus ist das nahezu identisch. Auch mit diesen Vorteilen, die da so ein Einsteiger-Deckbauer hat, dass du eine neu gekaufte Karte direkt oben auf dein Deck bekommst, also mitrechnen kannst, dass du im nächsten Zug hast, dass du Geld mit in die nächste Runde nehmen kannst und nicht alles ausgeben musst. Das sind ja Sachen, die klassische Deckbauer sonst irgendwie nicht haben, dass es da ein bisschen flotter und einfacher, zugänglicher vorangeht. Genau, und da hätte man tatsächlich, wenn man jetzt das so sieht, würde ich sagen, wenn Ralf Zolinde, der Autor von Hit, haben wir noch gar nicht erwähnt, mit Hit zu Ravensburger geht, hätte man wahrscheinlich redaktionell ohne Probleme aus dem Konzept von Hit Mycelia machen können. Dass man das in der Redaktion so umbearbeitet oder das fusioniert oder sowas. Das ist in meinen Augen, weil die Grundmechanismen ähnlich sind, hätte man, glaube ich, machen können. Zuerst war, glaube ich, Mycelia dabei, wenn ich richtig informiert bin, aber das war dann relativ lange auch parallel. Also es war fast nahezu identisch. Deswegen wundert es mich, dass Ravensburger so zwei sehr ähnliche Spiele vom Mechanismus her rausbringt, vor allem weil Mycelia ja eigentlich dasselbe Zielpublikum ansprechen möchte, nämlich auch Deckbaueinführung, und das macht ja Hit irgendwie auch. Hit noch ein bisschen niedriger. Ich würde eigentlich auch jedem empfehlen, wenn ihr Hit euch gefällt, dann bleibt da nicht lange bei, geht lieber rüber zu Mycelia ziemlich schnell.
Und wenn euch Mycelia gefällt, lasst Hit auf jeden Fall im Schrank stehen. Was mir an Hit überhaupt nicht gefällt, ist, also gerade im Vergleich zu Mensch ärgere dich nicht. Bei Mensch ärgere dich nicht habe ich ja dieses Zufallselement. Ich stehe irgendwie 4 Felder von dir entfernt und ich denke, oh, hoffentlich würfel ich eine 4, ich will dich schlagen. Du denkst, hoffentlich würfelt er keine 4, sondern eine 5 oder 6, dann liegt er nämlich vor mir, dann kann ich ihn wieder schlagen. Also so dieses Element, das hat man ja bei Mensch ärgere dich nicht. Das hatte ich jetzt tatsächlich in einer Runde. Ich habe es mit einer Familie jetzt 2 Partien Mensch ärgere dich nicht gespielt, weil ich nochmal wissen wollte, was ist eigentlich das Spiel? Ich weiß, Mensch ärgere dich nicht, habe ich in meiner Kindheit mit meiner Oma rauf und runter gespielt. So. Und da ist genau dieses Element, hoffentlich würfel ich das, hoffentlich würfelst du das nicht. Und wenn ich es würfle, möglicherweise kann ich trotzdem ein bisschen hinter dir bleiben, um dich bald zu schlagen, und kann mit einer anderen Figur erstmal ziehen und so. Also ich finde bei Mensch ärgere dich nicht, ich finde es gar nicht so schlecht übrigens in so einer Zielgruppe dann. Und bei Hit habe ich eben dieses Zufallselement halt nicht drin. Ja klar, ich ziehe meine Karten, das ist ein bisschen Zufall, ist schon drin, habe ich aber 3 Karten zur Auswahl. Und dann gibt's Karten, da kann ich in einer Range vorwärts laufen, also von bis Felder oder bis zu x Felder oder sowas. Und dann kann ich einfach entscheiden, mit welcher Figur ich wo weit hingehe und in welcher Reihenfolge ich die Karten spiele. Und da kann ich halt auch so absurde Sachen machen wie, ich laufe erst mit der Karte 7 Felder, dann laufe ich mit der Karte 11 Felder und dann laufe ich mit der Karte noch bis zum nächsten Eckfeld oder sowas. Da laufe ich einmal um den halben Spielplan und versuche das in einer Reihenfolge durchzuoptimieren, dass ich halt auch wirklich dich schlage kurz vorm Häuschen. So, und das heißt, ich habe dieses Zufallselement, dieses ärgere dich nicht, habe ich nicht, weil ich ärgere mich eigentlich die ganze Zeit bei dem Spiel, weil ich oftmals, ich habe das Spiel gespielt, in einer Partie, da haben wir fast eine Stunde zu dritt gespielt. Ich habe es in einer zweiten Partie gespielt, da haben wir es nach 45 Minuten abgebrochen, weil wir halt eben nicht dieses Zufallselement hatten und irgendwann kommst du halt ins Häuschen, sondern du kannst halt mit 3 Karten, gerade wenn du zu dritt oder zu viert spielst, guckst du halt, wer ist am weitesten vorne. Und dann kann ich meine Karten so kombinieren, dass ich mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit zumindest im nächsten oder übernächsten Zug jemanden dann auch irgendwie schlagen kann. So. Und das finde ich an dem Spiel wirklich nicht schön. Also es hat einen Königsmacher-Effekt drin. Ich habe Partien erlebt, da standen 2 Figuren irgendwie kurz vorm Häuschen als 4. Figur. Und die 3. Person konnte dann einfach entscheiden, schlage ich jetzt mit meiner Figur den oder schlage ich mit meiner Figur die. So hatten wir dann eben mehrere Figuren auf dem Plan und beides war möglich. Und dann kannst du halt entscheiden, schlage ich jetzt den oder den. Und damit entscheidest du, dass der andere oder die andere mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gewinnt. Und sowas finde ich halt bei so einem total niedrigschwelligen Familienspiel unnötig. So. Und ich habe wirklich erlebt, in mehreren Partien, dass sich das Spiel total zieht, dass du nicht auf den grünen Zweig kommst, weil du irgendwie dauernd geschlagen wirst, aber eben nicht, weil du Würfelpech hast und dann hat sie schon wieder Mist gewürfelt, weil das ist eben genau das Schöne bei Mensch ärgere dich nicht, dass du eben dieses Zufallselement hast, das hast du hier nicht. Und dadurch ist Hit bei mir tatsächlich total durchgefallen und nicht, weil es ein niedrigschwelliges oder leichtes Spiel ist, das kann ich total gut. Wie gesagt, ich hatte bei Mensch ärgere dich nicht mehr Spaß als bei Hit, aber ich finde es eben bei so einem leichten Familienspiel dann doof, wenn du Karten auf der Hand hast und sagst, okay, jetzt schlage ich dich, jetzt schlage ich den Nächsten und eben entscheiden kann, mit welcher Figur ich wen schlage, weil ich eben in einer Range laufen kann oder weil ich meine Karten in einer Reihenfolge kombinieren kann, die mir das eben erlauben und nicht, weil ich halt gerade mal Würfelglück oder Würfelpech habe. Und deswegen finde ich Hit wirklich nicht schön. Es ist kein angenehmes Spielgefühl. Ich bin mich eigentlich die ganze Zeit irgendwie am Ärgern und finde es deswegen ist es bei mir leider komplett gefloppt. Also ich werde es auch nicht nochmal spielen, nie wieder.
Okay, also die Probleme sehe ich tatsächlich auch. Die kann ich jetzt nicht wegsprechen an der Stelle. Vielleicht liegt es daran, dass also wir hatten so extrem die Situation nicht. Wir hatten sie auch so im Ansatz, also vor allem auch so Sachen, dass einer steht vom Zieleinlauf und dann ist dann halt klar, wenn er spätestens irgendwann wird er sein Deck so weit durchgespielt haben, dass die passende Karte kommt, mit der er jetzt rein kann. Und dann ist es auch irgendwie witzlos, weil das wäre die Situation, die du beim normalen Würfeln weißt, okay, wir ärgern uns, weil er jetzt zum fünften Mal in Folge nicht die drei gewürfelt hat, die er jetzt unbedingt braucht und er steht immer noch da und der andere rückt immer näher, weil er ihn jetzt gleich eventuell schlagen kann. Dann schlägt er ihn doch nicht, weil er dran vorbeilaufen muss und so weiter. Die Sachen fallen tatsächlich hier weg. Wir hatten, glaube ich, dann gar nicht so aggressive Runden. Also sowas, du hast ja manchmal dann auch die Auswahl, okay, schlage ich den oder versuche ich meinen selbst irgendwie schnell ans Ziel zu bringen. Und dann haben wir, glaube ich, tendenziell friedlichere Runden. Da geht das nämlich entspannter. Wenn alle einfach versuchen, schnellstmöglich in ihr Ziel zu kommen, dann zieht sich das am Ende auch nicht. Aber klar, das Schlagen macht hin und wieder auch Spaß. Aber wenn ich sage, okay, hier kann ich 5 Felder mehr Richtung Ziel kommen für mich, dann mache ich lieber das, als jemanden unbedingt schlagen zu wollen. Das ist vielleicht ein bisschen Spielertypsache. Da hat es sich bei uns tatsächlich gar nicht so sehr gezogen. Aber es war eher, das ist das Negative, so ab Mittelpart. Klar, okay, der hat jetzt so ein gutes Deck, der wird jetzt einfach schnell durchrauschen oder kann alle wegschlagen. Und dann ist der nicht mehr aufholbar. Dann macht das dann irgendwie, ist dann der Drop gelutscht nach etwa knapp nach der Hälfte, sag ich mal. Bis dahin haben halt die Leute oder haben neue dann gesehen, ah, Deckbuilding könnte cool sein. Dann könnte man einen Zettel drauf machen, okay, jetzt holt euch ein anständiges Spiel.
Zum Beispiel Mycelia, was im gleichen Verlag erschienen ist und was ich sehr liebe. Also Mycelia finde ich wirklich ein tolles Spiel. Das haben wir hier auch schon rezensiert im Podcast mit dem Stefan Hanf zusammen. Hit bei mir leider durchgefallen, bei dir als okayer Deckbau-Einstieg und dafür dient es auch, also dann vielleicht eher ein Lernspiel zum Thema Deckbau als wirklich ein vergnügliches Familienspiel. Von Ralf zur Linde bei Ravensburger erschienen. Hit.
Genau, mit Grafiken von Thomas Reimer, wenn ich das richtig lese.
Die aussehen wie aus den 80ern, aber das ist nicht unser Problem. Wir haben noch ein weiteres Spiel dabei, nämlich ein etwas moderneres. Und dieses Spiel ist bei Playpunk erschienen und das hast du mitgebracht noch.
Genau, ein Spiel von Paolo Mori und Remy Consadori mit Illustrationen von Jonathan Okumte. So, das ist ein Deutsch von Asmodee im Vertrieb. Und das Spiel heißt Captain Flip. Und hier haben wir eigentlich auch wieder der Name, das Programm ist. Und wir haben ein Spiel, was sehr gut Learning by Doing gemacht werden kann. Also wir haben es jetzt ganz oft schon gespielt, dass wir das Spiel aufgebaut haben, die neu waren, eher so hinten in die Spielereihenfolge gesetzt haben und gesagt, hier komm, wir zeigen euch das jetzt mit 2 Zügen, dann wisst ihr Bescheid. Was macht man beim Spiel? Jeder hat ein kleines Schiff vor sich liegen, wo man 5 Spalten hat, wo gleich Crewmitglieder reingesetzt werden müssen, um das Schiff zu füllen. Und sobald ein Spieler 4 Spalten voll hat, wird die Runde noch zu Ende gespielt und das Spiel ist zu Ende. Die Crewmitglieder, die kriegen wir einfach aus dem Sack gezogen und somit jede Runde mindestens einen. Wenn man dann halt dran ist und sein Crewmitglied aus dem Sack zieht, darf man sich aber nur die eine Seite, also eine Seite von den beiden, von Plättchen, die sind unterschiedlich bedruckt, also auf der Vorderseite ist ein anderes Crewmitglied wie auf der Rückseite. Man darf es beim Ziehen immer nur eine Seite anschauen. Und dann muss man entscheiden, will ich dieses Crewmitglied, was ich jetzt gerade gezogen habe, bei mir in mein Schiff setzen? Die Crewmitglieder haben dann verschiedene Effekte. Oder spekuliere ich darauf, dass das Crewmitglied auf der Rückseite mir mehr Vorteile bringt? Dass ich also jetzt sage, ich drehe es um, aber wenn ich es umdrehe, dann muss ich den auf der Rückseite nehmen. Also das ist jetzt immer die Wette, die ich dann eingehe. Nehme ich den ich gezogen habe oder sage ich, den will ich nicht, dann muss ich aber den auf der Rückseite nehmen. Und dann baue ich den halt im Prinzip schon ein. Das hat den Riesenvorteil, dass neue Spieler erstmal gar nicht wissen müssen, was die Crewmitglieder alles können, sondern es reicht, wenn sie es erfahren, in dem Moment, wo sie den ziehen. Weil so richtig viel vorbereiten, also ein bisschen was kann man, aber so richtig relevant ist das jetzt nicht unbedingt, dass du weißt, was die alles können im ganzen Vorfeld. Und das geht sehr, sehr schnell. Und die Effekte sind auch sehr, sehr witzig von den Crewmitgliedern. Es gibt zum Beispiel den Papageien. Wenn man den sich hinlegt, dann kriegt man am Ende des Spiels zwar eine Münze abgezogen, Münzen sind in dem Fall Punkte. Man darf aber sofort noch einen aus dem Sack ziehen. Das hat natürlich auch seine Vorteile, wenn man noch mehr Crewmitglieder bekommt. Und ja, so legt man im Laufe des Spiels seine Crewmitglieder hin, die, wie gesagt, die punkten teilweise sofort, teilweise geben die erst am Ende des Spiels Punkte. Es gibt ein Crewmitglied, den Affen, der erlaubt uns, ein bereits liegendes Crewmitglied umzudrehen und den Effekt anzuwenden. Und ja, man könnte meinen, das ist alles relativ überschaubar und wo bleibt da die große Spannung, außer beim Umdrehen. Es gibt halt noch die Kanonierin. Wenn man am Ende des Spiels von der 3 hat oder mehr in seinem Schiff, dann explodiert man und hat, egal wie viele Punkte man hat, auf jeden Fall verloren. Und das ist sozusagen die große Spannung, die aufkommt, zumindest sobald man halt von denen welche liegen hat. Die will man nämlich eigentlich auch hinlegen, weil die einem sofort 5 Punkte bringen. Und dann möchte man dafür sorgen, dass man nicht mehr davon bekommt oder die halt wieder zurück umdreht. Und genau, Captain Flip geht wirklich sehr schnell. Der Sack wird sehr, sehr schnell rumgereicht und angesetzt sind 20 Minuten bei dem Spiel. Man schafft das auch in weniger Zeit, ohne dass man sich hetzen muss bei dem Spiel. Also wir haben da bis jetzt sehr, sehr positive Erfahrungen mitgemacht. Es ging irgendwie auch alle mit. Man kann so ein bisschen was entscheiden. Es war auch immer so spannend, das umzudrehen und dann sich zu ärgern oder mit einem zu ärgern, dass er jetzt doch noch eine Kanone gezogen hat. Und ja, also ein Spiel, was wirklich zum Einsteigen auffordert und wo man schnell einfach mitspielen kann.
Ja, Captain Flip hat sich innerhalb der letzten Wochen ganz schnell in mein Herz geflippt. Ich liebe Captain Flip, ich finde es wirklich total zuckersüß. Ich habe meine Erstpartie mit euch gespielt, dann hat mich der Nico vor kurzem angeschrieben und sagte, hey, bei dir in Itstein, wo dein Büro ist, da ist ein Spieleladen, guck doch mal, die haben das Spiel mit Promo-Boards, denn es gibt also verschiedene Abenteuer-Tableaus, heißen sie, glaube ich, also Boards, auf denen dann diese Plättchen abgelegt werden. Er sagte, magst du dir das Spiel nicht kaufen und gibst mir die Promo-Boards und ich gebe dir irgendwie ein paar Euro dazu und sage, ja, komm, machen wir. Ich hatte eigentlich erst nicht vor, mir das zu kaufen, weil ich es erstmal abgespeichert hatte als, naja, vielleicht so ein bisschen zu leicht und ein bisschen irgendwie zu trivial. Und jetzt merke ich, es ist ein total schöner Absacker, es ist ein total schönes Spiel, wenn man mal Besuch bekommt und sagt, ach, wir warten noch mal eine Viertelstunde, bis das Essen fertig ist, komm, lass eine schnelle Runde Captain Flip spielen. Und ich habe es, glaube ich, 13 Partien gespielt in den letzten Wochen und find's einfach mega. Mir macht's große Freude. Mittlerweile ärgere ich mich, dass ich nicht die Promo-Tableaus habe und war schon auf der Spieldoch-Messe und habe dann am Asmodee-Stand gefragt, ob sie die Promo-Boards haben. Nein, die haben wir nicht dabei. Was will man auch auf einer Messe mit Promo-Boards? Ich wüsste es nicht. Also, ich will diese Promo-Boards. Wer sie hat, wer sie nicht mehr braucht, ich kaufe sie euch ab, ich will sie haben, denn auf diesen Abenteuer-Tableaus ist es so, dass die unterschiedlich lange Spalten haben. Am Ende der Spalte sozusagen oben gibt es jeweils unterschiedliche Belohnungen auch noch und sobald die vierte Spalte gefüllt ist, endet das Spiel. Also es geht relativ schnell, aber es ist wirklich total unterhaltsam, weil du natürlich immer überlegst, möchte ich jetzt einen Soforteffekt, den mir eines dieser Plättchen bietet, oder möchte ich es nochmal rumdrehen, weil ich vielleicht nochmal eine andere Wertung habe, die vielleicht mehr Punkte bringt. Vielleicht habe ich aber auch Pech und habe sowas wie den Ausguck, bei dem ich immer will, dass der oben liegt. Und dann kann ich den vielleicht gerade nicht günstig anlegen. Oder ich habe den Affen und der Affe sorgt dann dafür, dass ich ein Plättchen, was liegt, nochmal rumdrehen muss. Damit kann ich eine Kanonierin loswerden. Aber vielleicht liegt genau just auch dort eine Kanonierin. Und dann drehe ich die um und denke so, Mist, das ist jetzt schon die dritte, jetzt muss ich die wieder loswerden. Also da passieren schon immer mal wieder auch Dinge, auf die ich dann Rücksicht nehmen muss und wo ich dann mal gucken muss und überprüfen muss, wie kann ich das möglichst gut managen, wie kann ich das möglichst gut sortieren. Dann gibt's eben so Aufgaben, die mir die Spalten vorgeben, hab möglichst gleiche in einer Spalte oder möglichst unterschiedliche oder sowas, oder wenn du in die Spalte was legst, kriegst du keine Münzen, aber alle anderen kriegen später Münzen, wenn sie die Spalte benutzen. Also das ist alles in einem ganz gemütlichen Familienspielbereich, aber da total süß. Ich finde die Illustrationen mega. Ich finde die Unterschiedlichkeit durch die Boards wunderbar, die Haptik ist schön, die Plättchen sind toll gestaltet. Also das ist für mich ein ganz fantastisches Familienspiel, bei dem ich echt Freude habe und immer so ein bisschen dieses Gefühl, oh, was ziehe ich jetzt aus dem Sack, was kommt da? Und dann gibt's so eine Schatzkarte, die noch rumwandert, die bekommt man dann mit bestimmten Effekten, wenn man den Kartografen hat zum Beispiel, bekommt man sofort eine Schatzkarte, die bringt einem am Ende des Zugs eine Münze und dann liegt die jetzt schon 3 Runden bei dir. Das heißt, du hast schon irgendwie 3 Punkte eingesackt, weil du diese Schatzkarte hast. Da denke ich, ich will jetzt so einen blöden Kartografen oder diese Schatzkarte abluchsen, dann ziehe ich ein Plättchen raus und dann kann ich es vielleicht nicht so gut gebrauchen und dann drehe ich es um und denke, vielleicht ist es der Kartograf und dann ist es vielleicht doch nur irgendwas, was ich nicht gebrauchen kann. Also da ist schon eine schöne Spannung drin, da ist eine schöne ein bisschen Aufregung drin, ein bisschen Zockerelement ist mit drin. Ich kann so ein ganz kleines bisschen planen, wo lege ich die Plättchen hin und was haben die dann für Effekte. Also das ist wirklich ein ganz fantastisches Familienspiel und das zieht auch so schnell bei mir nicht aus, weil ich habe da echt gerade Freude dran. Wie gesagt, 13 Partien jetzt gespielt in den letzten 3 Wochen oder so. Und das kommt gerade dauernd auf den Tisch, auch bei neuen Leuten, denen ich sage, komm, wir haben noch eine Viertelstunde, wir machen jetzt noch eine schnelle Runde Captain Flip, ich zeig dir das mal. Und es ist bisher immer gut angekommen und ich habe jetzt einige Runden oder einige Mitspielerinnen und Mitspieler, die dann auch das aktiv nochmal gefordert und gewünscht haben und gesagt haben, oh, lass uns das nochmal spielen, das war so süß, ich kenne noch gar nicht alle Tableaus. Und das ist für mich immer ein Zeichen, wenn das meine Gruppen oder meine Mitspielenden aktiv einfordern und sagen, das würde ich gerne nochmal spielen, das war so süß beim letzten Mal. Dann ist das immer ein ganz gutes Zeichen. Und es hat jetzt vom Expertenspieler bis zur kompletten Wenigspielerin tatsächlich ganz viele Runden überzeugt. Und das ist für mich ein wirklich schöner Titel des Jahrgangs, weil ganz viele so kleine Elemente drinstecken. Ich habe immer mal so eine Dopaminausschüttung, wenn ich dann wieder so ein cooles Plättchen ziehe oder so ein kleines Gefühl von, ach Mist, kann ich jetzt so gar nicht gebrauchen oder so. Das Zocken ist drin. Also für mich wirklich ein ganz tolles Spiel. Ist geradewegs in mein Herz und in mein Spielregal gesegelt und legt da auch noch schön einen Anker aus und bleibt noch ein Weilchen. Wie ist denn das? Wie ist bei dir angekommen, bei euch angekommen?
Bei uns war das auch ganz hervorragend. Also ich finde es auch echt super, dass man auch Leuten sagen kann, hier setz dich hin, wir spielen das jetzt, muss gar nichts große Regelerklärung hören. Wir fangen einfach mal an, weil wenn du da 2 Züge gesehen hast, okay, du ziehst das Plättchen, entscheidest, ob du das haben willst oder nicht, nimmst halt die Rückseite dann, wenn du es nicht haben möchtest. Das geht so easy und die Effekte, die wir die Figuren haben, das haben sie auch sehr, sehr gut gelöst, weil eigentlich wirklich schlecht ist da ja nichts. Also ein paar Sachen haben so einen Nachteil, dafür haben die einen großen Vorteil. Also die Kanonierin hat die 5 Münzen, die man kriegt. Man kriegt 5 Punkte. Dafür kann man vielleicht, wenn man zu viel von denen hat, am Ende verlieren. Da hast du also im Prinzip einen Vorteil und einen kleinen Nachteil. Und es ist wirklich eigentlich keiner so richtig nicht zu gebrauchen. Also mit Ausnahme vielleicht, wenn du den Kartografen bekommst, während du die Schatzkarte schon hast. Der bringt dann wirklich wenig. Aber alle anderen sind echt eigentlich super gelöst, finde ich, dass man da zum Beispiel der Ausguck, der bringt dir besonders viele Punkte, wenn er oben auf in so einer Reihe liegt. Du kannst auch sagen, ich setze den jetzt dahin und sag, bau halt nicht mehr weiter nach oben, weil ich die 4 Punkte am Ende haben möchte. Das ist also nicht ganz verloren, aber eigentlich nicht ideal. Das heißt, irgendwie ist alles positiv, nichts ist richtig negativ, es ist nur halt mal mehr oder weniger positiv. Und das finde ich sehr gut gelöst und das hat hat immer allen sehr viel Spaß gemacht. Und man hat auch diese Spannung am Tisch. Selbst wenn die anderen was ziehen, ist man so ein bisschen mit dabei, außerdem geht das Ziehen sehr, sehr schnell. Man könnte nämlich ja sich denken, oh, das ist aber sehr solistisch, was ja eigentlich auch stimmt. Du ziehst deine Plättchen und legst sie dann hin. Aber irgendwie geht man, weil es nicht so ewig dauert, immer beim anderen auch mit. Okay, der zieht jetzt und hat, keine Ahnung, Navigatorin gezogen und hält es vielleicht sogar so, dass du schon siehst, auf der Rückseite ist die Kanone. Ja, vielleicht dreht er es um oder nicht. Und da geht man so tatsächlich mit, so dass es für die anderen auch nicht langweilig wird. Und durch die Geschwindigkeit, wie man das spielen kann, ohne dass man sich stressen muss, ist das wirklich bei uns auch sehr gut angekommen, kommt auch immer wieder auf den Tisch, ist tatsächlich auch ein Stück weit festgefahren, dass wir sagen, ah, das ist ein Spiel, das wir durchaus länger im Regal haben werden.
Ja, absolute Empfehlung von Playpunk bei Asmodee, Captain Flip, ein schönes zufallsbasiertes, ein bisschen glücksbasiertes Plättchen. Lege- oder Einsortierspiel. Genau. Ja, nachdem wir jetzt ein Spiel hatten, das sich direkt in mein Herz gesegelt hat, haben wir jetzt eines, das dort schon einen festen Platz hatte und fest verankert war, nämlich Dorfromantik. In seiner Ursprungsversion Dorfromantik, das Spiel des Jahres 2023. Dazu müssen wir hier nicht mehr viel erzählen und möchte ich auch nicht mehr viel erzählen. Das habe ich in diesem Podcast schon reichlich getan. Und wenn du den häufiger hörst, dann weißt du, dass ich Dorfromantik total liebe und es ganz großartig finde, aus ganz vielen Gründen, die wir nachher nochmal besprechen werden. Und jetzt ist eben der erste Ableger erschienen, nämlich Dorfromantik, das Duell, eine konfrontative Variante dieses Spiels, bei der wir eben zwei separate Dörfer einbauen, das ist eine Zwei-Personen-Variante. Mein Gegenüber hat ein Dorf, ich habe das andere Dorf. Wir benutzen dabei aber die gleichen Landschaftsplättchen. Das heißt, ich decke beispielsweise ein Landschaftsplättchen rauf und du, Stefan, suchst aus deinem Vorrat das gleiche Landschaftsplättchen aus und baust es dann eben in dein Dorf an. Und wir schauen dann immer, wer hat jetzt das, also wir schauen am Ende, wer hat jetzt das bessere Dorf aufgebaut, wer hat die Aufträge am besten erfüllt, wer hat das längste Gleis, den längsten Fluss und dergleichen mehr. Das kennen wir schon. Und der Unterschied ist jetzt eben, dass wir das unterschiedlich machen. Ich habe den Michael Palm mal gefragt, was die Grundidee war, und er sagte oft, naja, es gab so Diskussionen in der Runde bei Dorfromantik der Gestalt, dass dann zwei Leute diskutiert haben, legen wir das Plättchen dahin oder dahin, und die Grundidee war jetzt zu sagen, naja, wenn du es besser weißt, wo man es am besten anlegt, dann zeig's doch mal, und dann zeig doch mal in deinem Dorf, dass es besser geht als in meinem Dorf. Ich würde Dorfromantik, das Duell, in die Kategorie packen, die Kuh wird noch ein bisschen gemolken, aber es kommt eben nicht so richtig leckere Milch bei raus, denn ich finde Dorfromantik, das Duell, wirklich kein schönes Spiel. Ich liebe Dorfromantik, und so sehr habe ich mich auf das Duell gefreut, weil ich so ein, ich habe es ja in meiner 1. April-Folge, die ich mit dem Manu aufgenommen habe, auch ein bisschen auf die Spitze getrieben, weil ich da eine Variante beschrieben habe, auf die ich eigentlich mehr Bock gehabt hätte, nämlich eine konfrontative Variante, wo ich vielleicht wirklich was in deinem Dorf mal kaputt machen kann oder wo ich dir zumindest es ein bisschen schwer machen kann. Hier haben wir eigentlich das Prinzip, was wir von beispielsweise Karuba ja auch kennen oder Limes oder so, dass wir einfach die gleichen Plättchen nehmen müssen. Nur sind sie wieder nicht nummeriert. Das heißt, ich ziehe ein Plättchen raus und du aus deinen 42 Plättchen jetzt genau das gleiche Plättchen raus, was voll nervig ist. Und dadurch habe ich immer so ein paar Sekunden Downtime, dass wir warten, wo liegt jetzt dein Plättchen in deinem Vorrat? Und dann müssen wir da warten, bis du das gefunden hast. Und dann puzzeln wir das beide an. Das dauert dann ein paar Sekunden. Und dann ziehen wir das nächste Plättchen. Dann muss wieder jemand suchen, wo ist denn das Plättchen eigentlich im Vorrat? Und die sind nicht durchnummeriert. Das wäre total einfach gewesen zu sagen, leg die nummeriert nebeneinander von 1 bis 42. Und dann habe ich die in der Reihenfolge. Und dann kann ich sagen, ich habe Plättchen 42 gezogen. Und dann wissen wir beide, wo das liegt. Das wäre viel schneller und einfacher gegangen. Also das finde ich schon mal irgendwie nicht schön gelöst. Dann ist es total solistisch. Also das, was ich bei Dorfromantik so mag, ist, man kann es toll als Solospiel spielen. Da macht es echt auch Spaß. Ich habe wirklich viele Partien solo gespielt, Dorfromantik. Ich habe ja am Anfang auch gesagt, ich brauche da keine weiteren Mitspielenden, bis ich dann irgendwann mal das mit anderen Leuten gespielt habe und gemerkt habe, oh, das ist total schön mit anderen. Wenn man da nämlich am Tisch sitzt und so eine friedliche Landschaft aufbaut und dann aber auch diskutiert, legen wir das Feld jetzt eher dahin und machen uns eine Steilvorlage für den nächsten Auftrag oder legen wir das Feld woanders hin und gucken mal, dass wir da vielleicht schon was Größeres hinbekommen. Wir brauchen noch eine Eisenbahn hier drüben, eine kleinere, aber oder wollen wir das lieber an die große Eisenbahn dranlegen, um mehr Punkte am Schluss zu sammeln und so. Das sind interessante Gespräche und schöne Entscheidungen. Und wir haben eigentlich immer auf eine angenehme Art und Weise diskutiert bei Dorfromantik. Und jetzt sitze ich eigentlich eine Dreiviertelstunde schweigend voreinander und puzzle da irgendwie ein Plättchen in mein Dorf. Und die einzige Kommunikation ist, guck mal, ich habe das gezogen mit dem Feld und mit der Eisenbahn drauf. Ja, wo ist denn das? Ist es das? Nee, das ist es nicht. Ah ja, das ist es. Dann legen wir das beide rein und dann sagt der andere so, jetzt habe ich das Plättchen gezogen. Also das ist eigentlich die ganze Kommunikation in dem Spiel. Und das ist ein Element, was mir total abgeht, nämlich dieses friedliche, gemeinschaftliche Puzzeln. Und wenn es so hardcore-konfrontativ wäre, so, dann würde ich es wieder gut finden, weil es dann mit dem Spielprinzip bricht. So ist es tatsächlich einfach nur langweilig. So, das ist mal der erste Eindruck. Es gibt noch ein paar andere Punkte, die mich stören an dem Spiel. Aber jetzt lasse ich dich erstmal zu Wort, bevor ich mich hier so reinrente.
Ja, genau. Also ich hatte so das Gefühl, alles, was an Dorfromantik cool war, wurde jetzt mal eben weggenommen. Also genau dieses zusammen da bauen, man überlegt gemeinsam, was ist die beste Lösung, die nicht immer offensichtlich ist. Dann gibt es Lösungen, das Plättchen zu legen, die etwa ähnlich gut sind. Man bereitet hier was vor, dort was vor. Das ist in dem Fall alles weg. Den Plättchen suchen, dass das jetzt beim Duell nervig ist, hast du schon erwähnt. Was ich auch sehr schlimm finde, ist, sie haben sozusagen die Menge an Dorfromantik jetzt nicht reduziert. Also wenn du das normale Dorfromantik gespielt hast, dann hast du so einen Tisch auch mal locker voll bekommen, bis zum Tischrand gebaut und so weiter. Und jetzt ist es so, dass sich sehr, sehr oft eigentlich fast immer die beiden Gebiete schön in die Quere kommen. Dass man dann denkt, ich will jetzt hier mein Plättchen hinlegen, aber da beginnt das Dorfgebiet vom anderen. Jetzt muss der alles mal zur Seite schieben oder ich schiebe alles zur Seite. Das ist furchtbar nervig. Hätte man einfach umgeben können, wenn man gesagt hat, okay, wir machen eine Duell-Variante, wo es ein bisschen weniger Plättchen gibt oder so weiter, damit der Tisch nicht so gesprengt wird. Und was ich auch noch von der Aufmachung her ganz gruselig finde, ist, der eine hat die Dörfer mit roten Häusern, so wie man das kennt, und der andere hat die Dörfer mit blauen Häusern, um die Spieler quasi auseinanderzuhalten. Aber es gibt aber auch gleichzeitig Plättchen, wo keine Häuser drauf sind, und dann ist es wieder nicht auseinanderhaltbar. Und die Rückseite sagt einem sowieso, zu welchem Spieler das gehört. Hat jetzt bei uns eher dazu geführt, dass einer gezeigt hat, hier, ich habe das mit den Dörfern, mit den roten Dächern. Der andere sucht sich die roten Dächer und merkt dann, ach ja, ich habe ja die blauen Dächer. Also auch ganz furchtbar, warum man das da versucht hat, ein bisschen Farbe reinzubekommen. Fand ich überhaupt nicht gut. Das Spielfeeling ist, finde ich, ja, jetzt auch super solistisch nebeneinander her. Es ist mir egal, was der andere eigentlich macht. Vorher war uns das ja nicht egal, weil wir es zusammen erarbeitet haben. Und obwohl wir jetzt im Duell spielen, spielen wir solistischer als vorher beim Spiel, was man auch gut solo hätte spielen können. Das ist ganz krasses Phänomen, finde ich. Was anderes noch zu sagen, oder was so halb Positives zu sagen, es gibt ja jetzt bei dem Duell eine neue Ebene, die das Spiel vorher nicht hatte. Und zwar, du siehst, welche Plättchen noch kommen könnten. Das macht das vor sich hin grübeln und so listig legen eigentlich am Ende aber noch schlimmer, weil du sagen kannst, okay, ich bräuchte hier, wenn ich das so hinlege, nachher noch eine Eisenbahn, die so halb flach um die Kurve geht. Gibt's das überhaupt noch? Habe ich dafür überhaupt noch die Chance? Dann suchst du beim anderen, der die Sachen offen liegen hat. Okay, gibt es solche Plättchen noch? Ja, gibt es da noch. Okay, kann ich also so legen? Oder nee, gibt's nicht. Okay, baue ich vielleicht anders. Und früher hatte man ja nicht so die Übersicht. Es war alles verdeckt und dann konnte man nur schätzen. Ja, sind schon viele Kurven drin? Weiß ich jetzt nicht safe, ob noch eine drin ist. Wollen wir das so legen? Da hat man das diskutiert. Da war das auch wieder spannend. Also so gesehen, als Duellmodus habe ich insgesamt den Eindruck, dass Dorfromantik leider so grundsätzlich nicht so gut funktioniert wie das Grundspiel, wie das Hauptspiel.
Ja, es ist tatsächlich du hast es eben gesagt, in allen Belangen, die Dorfromantik groß gemacht hat und schön gemacht hat, ist es hier schlechter und es fehlt was, ne? Also, wenn ein Spiel das Duell heißt, dann will ich auch irgendeine Art von Konfrontation haben und nicht nur solistisch puzzeln und gucken, wer hat mehr Punkte. Sonst könnte ich auch einfach sagen, komm Stefan, spiel du eine Partie Dorfromantik bei dir zu Hause, ich spiele eine Partie Dorfromantik bei mir zu Hause und wir gucken mal, wer mehr Punkte hatte oder so. Das ist genauso spannend. Ich krieg nicht mit, was du machst. Es ist mir auch echt vollkommen wurscht, was du machst. Also ich erlebe da kein Duell in irgendeiner Weise. Das zweite Element, was ich bei Dorfromantik so schön fand, war diese Kampagne. Also wir machen irgendwie Punkte. Mit dieser Punkte kommen wir auf dieser Bewertungsleiste voran und da kriegen wir eben Schritte auf der Kampagne, mit der wir dann weitere Elemente freischalten. Und das fehlt total. Also ich habe hier nicht diesen Fortschrittsbaum. Ich habe hier nicht dieses Wegenetz, nenne ich es mal, auf dem ich dann irgendwie fortschreiten kann und meine Punkte abtragen kann, um dann wieder Boxen freizuschalten. Das ist das dritte Element, was ich an Dorfromantik so toll fand, dass da immer diese verheißungsvollen Boxen waren und ich immer dachte, ach komm, eine Partie geht noch, dann kriege ich hier, wenn ich gut gepuzzelt habe, nochmal zwei Schritte und dann kann ich die Box 2 oder die Box 3 oder was auch immer öffnen. Und dann habe ich neue Aufträge, die dazukommen und dann bin ich gespannt, wie das wieder geht. Und dann muss ich eben überlegen, wie kriege ich den Heißluftballon und die Wolke und wie sie alle heißen, den Zirkus, wie kriege ich die jetzt in mein Dorf wieder rein? Da kommen so schöne Elemente dazu. Das habe ich hier nicht. Hier habe ich zwar auch Module drin, zwei Stück nämlich, aber ich sehe von vornherein, was die Module sind. Ich sehe von vornherein, wie das aussieht. Ich sehe sofort, wie ich das verwenden kann. Es ist alles total transparent erklärt und es ist überhaupt keine Überraschung mehr dabei. Und das sind eben genau diese drei Dinge, die ich bei Dorfromantik so schön fand. Dieses Miteinander besprechen oder auch das solistische Puzzeln mit der Intention, das möglichst schönste und punkteträchtigste Dorf zu machen, um dann in dieser Kampagne auf dieser Wertungsleiste nach oben zu kommen, möglichst viele Punkte zu sammeln, um dann diese verheißungsvollen Boxen zu öffnen, neue Elemente zu bekommen und dann mal über zwei oder drei Partien zu lernen, wie baue ich die eigentlich wieder gut ein? Und das war das Schöne bei beim ursprünglichen Dorfromantik. Da kam dann so ein Element und da musste ich erstmal meine bisher gewonnenen Spielgewohnheiten oder mein Verständnis von dem Spiel wieder ein bisschen neu umprogrammieren, weil ich gesagt habe, oh, das Plättchen, das erfordert jetzt wieder eine andere Denkweise und das Plättchen erfordert jetzt wieder irgendwie eine andere Legeregel. Da muss ich mich jetzt wieder ein bisschen drauf einstellen und mich dran gewöhnen und dann brauche ich vielleicht 2-3 Partien, bis ich wieder weiß, wie ich das optimal da reinbekomme. Dann habe ich wieder Punkte und dann komme ich auf dieser Kampagne wieder weiter und kriege wieder ein neues Element. Das heißt, ich werde eigentlich permanent neu herausgefordert, neu inspiriert. Es ist immer was Interessantes. Ich will weiterspielen. Ich habe da so einen Zug, weiterzukommen. Und hier bei dem Duell, da habe ich jetzt nach 2 Partien keine Lust mehr gehabt. Ich habe eine Partie abgebrochen, eine zweite gespielt, weil ich meinte, es ist nur langweilig. Es ist wirklich nur schlimm und langweilig. Und ich habe überhaupt keine Lust gehabt, dieses Spiel weiterzuspielen. Und ich werde es auch nicht nochmal spielen, weil dafür das ursprüngliche Dorfromantik wirklich das viel besseres Spiel ist. Das hätte es jetzt nicht gebraucht. Und das ist jetzt wirklich so ein Produkt von, wir sind Spiel des Jahres, wir hauen noch mal was auf den Markt, weil wir haben das erste jetzt 300.000 Mal verkauft. Jetzt hoffen wir, dass wir das zweite auch noch mal 100.000 Mal verkaufen. Dann machen wir ein bisschen Kohle damit. Und jetzt erscheint ja dieses Jahr zur Messe eine neue Dorfromantik-Variante. Ich weiß schon, was es für eine wird. Ich darf es aber noch nicht sagen, aber es wird auf jeden Fall in einem fernen Land spielen. Und der Michael Palm hat mir schon ein bisschen den Mund wässrig gemacht. Ich freue mich jetzt tatsächlich schon sehr auf diese Variante. Aber wie gesagt, das Duell ist bei mir leider komplett gefloppt. Komplett.
Genau, dem kann ich mich voll und ganz anschließen. Also bin auch der Meinung, dass Dorfromantik das Duell nicht wirklich benötigt wird. Vielleicht, aber man will ja nicht immer die Spiele eigentlich für zurecht reden, dass irgendjemand sie unbedingt braucht. Also wenn ihr irgendein Spiel spielen wollt, wo man ein schönes Duell macht, gibt es einfach bessere und dann behaltet lieber das normale Dorfromantik und nehmt halt Dorfromantik zum entspannten Zusammenspielen und wenn ihr konfrontativ oder gegeneinander was spielen wollt, spielt halt nicht Dorfromantik.
So ist es. Und gleichzeitig freue ich mich dann trotzdem schon auf das, was im Herbst kommt. Und das war Dorfromantik, das Duell von Pegasus oder bei Pegasus erschienen von Lukas Zach und Michael Palm erneut. Der Ableger, der erste vom Spiel des Jahres 2023. Und wir haben jetzt so heimlich in diesem Podcast einen kleinen Turnaround geschafft, nämlich von Spielen, die wir gemeinschaftlich oder die wir gegeneinander spielen in einer großen Gruppe, haben wir jetzt 3 Duellspiele. Dorfromantik, das Duell war das erste davon, ein reines Zwei-Personen-Spiel und wir haben noch 2 weitere Zwei-Personen-Spiele in der Liste und eines davon stellst du uns jetzt vor, es war nämlich ein Erstlingswerk eines Autors.
Genau, es geht um Time Division von Alexander Schreiber, erschienen bei Heidelberg Games. Auch ein Duellspiel, in dem wir ja so ein bisschen teilen und herrschen mäßig machen. Und es ist ein bisschen komplexer, deswegen versuche ich es mal jetzt zu erzählen, was wir da im Prinzip machen. Time Division, da gibt es noch eine Story hinten dran, dass wir irgendwie in der Zeit reisen und irgendwie die Zeit kurz zurechtdrücken wollen. Wen das interessiert, der kann da versuchen einzutauchen, ist aber im Endeffekt wieder wurscht, was man da eigentlich macht. Das Spiel ist insofern aufgeteilt, dass wir in der ersten Phase Karten draften. Also wir haben eine Kartenauswahl, die wir dann gleich über Mechanismen aufteilen. Und zwar, wir haben immer Karten auf der Hand und entscheiden, die eine Karte nehme ich, die andere Karte gebe ich dem Gegner. Und auf diese Art und Weise bekommen wir insgesamt 6 Karten, so dass ich selbst 3 Karten vom Gegner gesehen habe und vom Gegner 3 Karten bekommen habe und weiß, der hat mir 3 Karten gegeben. Und eine Handvoll von den Karten, weitere 6 Karten, landen in einem Bereich, wo ich jetzt auch nachschauen muss, wie der genau heißt. Ich glaube, es ist der unabhängigen Stapel, weil hier gibt es im Spiel gleich viele Bereiche, die fremdsprachenmäßig viele Begriffe haben. Das wäre schon die erste Phase gewesen. Wir haben uns 6 Karten erarbeitet durch das Karten entscheiden, wer sie bekommt. Und dann geht es in die Phase 2, den Wettstreit. Das ist im Prinzip auch schon die letzte Phase des ganzen Spiels. Danach hat einer gewonnen und einer verloren. Beim Wettstreit suchen wir uns immer von unseren 6 Karten, also anfangs 6 Karten, eine Karte aus und legen die in... ich muss gerade wieder gucken, wie das heißt.
Auf das Entscheidungsfeld.
Entscheidungsfeld. Da legen wir es hin. Das sind schöne kleine Podeste. Und da ist auch der Gag, der eine Spiel, also das legen wir nicht gleichzeitig verdeckt, sondern einer beginnt damit, der auf dem Münzfeld die Münze gerade bei sich hat. Der legt als erstes seine Karte dahin und der andere kann dann entsprechend reagieren. Die Fähigkeiten haben zum einen einen Einflusswert und eine Fähigkeit. Auf die Fähigkeit, wie die dargestellt ist, gehen wir gleich nochmal ein. Und so gesehen kann der als zweites eine Karte dahin legt, halt wirklich auch ein bisschen taktieren, was lege ich dahin. Dann hat nämlich derjenige, der den höheren Einflusswert gelegt hat, wieder eine Entscheidung zu treffen, und zwar der kann dann entscheiden, welche Karte bekommen wird mit der Fähigkeit aktiviert und welche Karte wird bei dem jeweiligen Spieler, der sie gespielt hat, in den Einflussbereich gelegt. Und das machen wir dann auch 6-mal, bis alle 6 Karten weg sind. Und dann haben die Spieler Karten in ihren Einflussbereichen liegen und grob gesagt, wer dort halt mit Einfluss die höchste Summe hat, gewinnt die Partie. Was jetzt natürlich noch besonders ist, worauf wir eingehen müssen, sind diese Fähigkeiten, die Karten haben. Das Spielbrett ist nämlich in einem sehr, sehr großen, also wir haben ein kleines Spielbrett und dann sehr, sehr viele Felder mit vielen Symbolen, die alle einen eigenen Namen haben. Es gibt den Einflussbereich von mir, den Einflussbereich des anderen Spielers, es gibt temporäre Felder, es gibt einen Bereich, der heißt Vergangenheit, das ist im Prinzip der Abwurfstapel, den sogenannten Unabhängigkeitsstapel, wo die Karten drin landeten, die wir beim Draften nicht haben wollten oder vielleicht aus Taktik auch da reingelegt haben. Und dazu gibt's ganz viele Symbole. Ein Spieler ist blau, man selbst ist immer blau und der andere Spieler ist immer mit rot signalisiert und dann ist die Fähigkeit immer durch Ikonografie dargestellt. Dem vorangestellt, um die zu verstehen, muss man so ein bisschen die Fremdsprache Time Division erstmal verstehen und dann könnte man das auch gut lesen. Also da ist zum Beispiel ein Symbol, was mir sagt, dass es geht um eine Karte aus der Vergangenheit. Nebendran ist ein kleines Symbol, was mir sagt, aus dem Vergangenheitsstapel darf blau, das wäre also ich, eine Karte explizit wählen. Dann ist dann vielleicht ein blauer Pfeil. Blauer Pfeil bedeutet ich, weil ich ja immer blau bin, bewege dann diese Karte zum, und dann steht da ein blauer Einflussbereich, bewege diese Karte zu mir. Das ist relativ klar ikonografiert, aber ich habe jetzt auch tatsächlich hier in den Spicker reingeschaut, was die Symbole bedeuten, weil wenn man den Spicker mit benutzt, der auch dabei liegt, also eine Übersicht dafür, dann kann man das, wenn man das wirklich Teil für Teil liest, gut lesen. Aber es ist nicht so, dass du drauf schaust und denkst, ah ja, klar, du musst eigentlich bei jeder Karte diese Ikonografie einmal kurz für dich durchgehen. An der Stelle vermisse ich einen kleinen Text, der hätte es nämlich auch getan, dass dann steht, suche dir aus dem Vergangenheitsstapel eine Karte aus und lege sie in deinen Einflussbereich. Hätte man drunter schreiben können, alle wären glücklich, wer die Ikonografie gut findet, hätte das machen können, wer den Text liest, hat dann denselben Effekt. Und da gibt's natürlich noch Effekte, die dann alle ein bisschen komplizierter sind und die man zwar dann auch versteht, aber so, ja, man hätte ein bisschen mehr Text, bisschen mehr Info mit reinpacken können und nicht nur auf die Ikonografie hoffen können. Ansonsten, wenn man diese Aktionen sich dann mal anschaut, die sind alle sehr, also die sind sehr schön ineinander verschachtelt. Also da sind Effekte dabei, wo man sagt, ah ja, cool, wenn ich nachher das Deck, was wir hier spielen, es gibt 3 verschiedene Decks, die man spielen kann, da gibt es Effekte, wo ich weiß, okay, ich muss versuchen, das und das so und so bekommen. Ich muss verhindern, dass irgendwie eine Königskarte oder ich glaube, es ist der Pharao an der Stelle beim Gegner landet, weil sonst wird er zu mächtig. Da muss ich verhindern, dass ich die vielleicht bekomme, beziehungsweise verhindern, dass er sie bekommt und dafür sorgen, dass ich sie bekomme, indem ich sie zum Beispiel in diesem Unabhängigkeitsstapel quasi verstecke, weiß der Gegner nicht und hab auf der Hand eine Karte, die mir erlaubt, von dort was zu nehmen zum Beispiel. Also da sind Verschachtelungen und Überlegungen, die man einfließen lassen kann, die sehr, sehr spannend sind, wenn man halt die Ikonografie-Hürde gemeistert hat. Und dann hatten wir tatsächlich beim Spielen auch durchaus Spaß bei Time Division.
Ja, das ist so eines der Spiele, das, jetzt muss ich schon wieder den Mecker-Onkel auspacken. Ich habe so das Gefühl, ich bin die ganze Zeit am Meckern. Heute bin ich der Mecker-Onkel. Grüße an Stefan Hanf, der diesen Titel sonst unangefochten trägt. Also ich bin mit dem Spiel überhaupt nicht warm geworden. Und das liegt bei mir daran, dass ich keine Lust habe, die ganze Zeit irgendwelche Ikonografien zu lesen und zu lernen. Ich spiele ja wirklich auch ExpertInnen-Spiele. Ich habe gar keine Scheu davor, Anleitungen zu lesen, zu verstehen oder mich mit Ikonografie zu beschäftigen. Aber das, was mir bei Time Division überhaupt nicht gefällt, und damit steige ich ein, ist eben genau das, dass ich jede Karte angucke und ich verstehe nicht, was da drauf ist. Und ich muss bei jeder einzelnen Karte immer wieder in dieser Spielübersicht nachgucken. So, und jetzt ist die zweiseitig bedruckt. Das heißt, auf der einen Seite habe ich eine vollständige Symbolübersicht. Auf der anderen Seite habe ich die Karteneffekte beschrieben. Und ja, ein paar der Symbole, die habe ich dann irgendwann mal kapiert. Aber ich bin immer wieder am Nachschauen, was habe ich hier eigentlich gerade auf der Hand. Das heißt, am Anfang beim Draften haben beide Spielende diese Übersicht, sagen, ja, warte, ich muss auch noch was nachgucken. Oder man blättert in der Anleitung, da sind dann die Karten auch nochmal beschrieben. Das heißt, das Draften dauert total lange, wenn du nicht total vertraut bist oder gut vertraut bist mit dieser Ikonografie. Da musst du dir erstmal alle deine drei Karten angucken, dann gebe ich dir eine, gebe ich mir eine und dann lege ich eine weg. Da ist schon mal so die erste Hürde, die kostet viel Zeit, bis dann erstmal alle Karten verteilt sind. Es geht nämlich gar nicht so schnell, wie man denkt. Beim Spielen selber habe ich dann meine Karten auf der Hand und muss die ganze Zeit überlegen, was hat jetzt mein Gegenüber da gelegt? Warte mal, was ist das nochmal für eine Karte? Wie kann ich auf die jetzt am besten reagieren? Was mache ich jetzt mit meinen Karten? Und durch diese umständliche und komplizierte Ikonografie kommt überhaupt kein Spielfluss auf bei mir. Wenn du mal in das Spiel ein bisschen eingestiegen bist, ja, dann ist es schon clever. Also natürlich kann ich da clevere Entscheidungen treffen und natürlich kann ich da auch ein paar interessante Überlegungen anstellen. Welche Karte versuche ich jetzt dir ein bisschen zu verstecken und welche Karte fische ich mir dann wieder raus und so. Aber um an diesen Punkt zu kommen, musst du es wirklich mal mit einer Person ein paar Mal gespielt haben. Ich habe meine erste Erfahrung gemacht mit diesem Spiel auf dem Heidelbeertag letztes Jahr. Da war ich bei diesem Castle-Event mit dabei und habe mir dann vom Roland, das ist der Redakteur, der dieses Spiel auch redaktionell eben mit begleitet hat, der hat dann mir und einem Mitspieler, dem Markus, dieses Spiel erklärt. Und wir saßen dann da und haben die ganze Zeit irgendwie nicht verstanden, was wir da machen sollen. Und der Roland war dann so ein bisschen genervt irgendwann, weil er sagt, das ist doch total einfach. Und ich so, Roland, hier ist gar nichts einfach. Ich muss bei jeder dieser Karten mir diese Bilder angucken und ich verstehe sie nicht. Weil das eine ist halt ein Viereck mit Zacken, das andere ist ein Viereck mit einem Wirbel, das dritte ist einfach irgendwie so ein Kreis mit Punkten und so. Also die sehen irgendwie auch noch alle gleich aus und dann in zwei Farben und dann noch mit Schwarz-Weiß und keine Ahnung was. Und ich habe gesagt, hier ist gar nichts einfach. Ich musste bei jeder Karte gucken, was heißt die eigentlich, was soll das? Okay, Erstpartie abgehakt. Haben wir irgendwie gespielt. Gibt ja drei Kartendecks, drei Zeitalter. Es gibt das alte Ägypten. Es gibt das dunkle Mittelalter und die 1980er. Das finde ich dann irgendwie auch schon schön, dass ich so drei Kartendecks habe, die ich dann da spielen kann. Und dann habe ich gedacht, okay, abgehakt, war die Erstpartie, war ein bisschen umständlich, aber ist halt oft bei Spielen, wenn ich die Ikonografie nicht verstehe. Dann habe ich das Spiel als Rezensionsexemplar auf der Messe in Essen bekommen und habe seitdem, glaube ich, 5 oder 6 Partien versucht zu spielen. Und niemand meiner Mitspieler, niemand war auch nur bereit, mit mir eine weitere Partie zu spielen. Ich habe dann eine Person gezwungen, weil ich alle drei Kartendecks mal ausprobieren wollte. Mit der habe ich dann 3 Partien gespielt, aber ich habe also wirklich 5 oder 6 Partien, also mit 5 oder 6 Leuten gespielt, so muss ich sagen. Und immer nur ein Zeitalter, weil es immer ewig gedauert hat, denen das zu erklären. Und dann bin ich auch nach diesen 5 oder 6 Partien mit dem einen Kartenset nicht an den Punkt gekommen, wo ich das Gefühl hatte, jetzt habe ich diese Ikonografie verstanden. Ich muss immer noch dauernd nachgucken, weil man spielt es ja auch nicht irgendwie heute Morgen und übermorgen, dass ich das wieder auswendig weiß, sondern ich habe es dann gespielt und dann 2 Wochen später wieder, habe ich wieder alles vergessen. Und dann habe ich eine Person mal gezwungen und habe gesagt, ich möchte das rezensieren, ich muss jetzt mal alle 3 Kartendecks durchspielen. Und ich musste diese Person wirklich zwingen und überreden. Und die saß die ganze Zeit da und hat gemeckert. Und es hat uns keinen Spaß gemacht. Und niemand, mit dem ich dieses Spiel gespielt habe, sagte, oh, das ist aber interessant, das ist aber clever, lass das nochmal spielen. Und auch mir, also ich habe 5 oder 6 Mal das erste Deck gespielt und die anderen beiden dann jeweils einmal plus einmal auf dem Castle-Event. Ich hatte da keine Freude dran, weil ich eben zu viel am Überlegen war, was heißen denn jetzt diese Karten, und deswegen gar nicht in einen Spielfluss komme, der mir erlaubt hat, so taktisch zu denken, dass ich wirklich meine Karten sinnvoll einsetze. Und dafür ist das Spiel dann wirklich nicht interessant genug, dass ich da so viel Zeit rein versenken möchte, um jetzt irgendwie Ikonografie zu lernen. Zumal ja dann auch noch zusätzliche Symbole in späteren Zeitaltern nochmal neue Symbole oder Regeln eingeführt werden. Weswegen ich dann irgendwann gesagt habe, ja, ich glaube, da steckt schon was drin an, ich erkenne die Spielidee, wo kann ich eine Karte verstecken, wo kann ich mir möglichst viele Punkte sichern und so weiter. Aber um an diese Spielidee dran zu kommen, muss ich so viele Volten und Schleifen drehen, um überhaupt erstmal das zu verstehen und dann das immer wieder neu zu erklären und dann niemanden zu finden, mit dem ich es wirklich mal ein bisschen intensiver zocken kann. Und deswegen ist es bei mir leider auch ein bisschen durchgefallen. Nicht, weil ich dem Spiel die Kernidee abspreche, die finde ich wirklich interessant, aber weil ich bisher noch niemanden gefunden habe in mehreren Versuchen, der oder die sagt, komm, da investieren wir jetzt mal ein bisschen Zeit und setzen uns damit mal intensiv auseinander und lernen das mal gemeinschaftlich. Und das braucht dieses Spiel. Das heißt, du musst es wirklich mit zwei Leuten spielen, die beide sagen, wir nehmen uns jetzt die Zeit, wir lassen uns darauf ein, wir lernen jetzt diese Ikonografie und dann steigen wir da mal ein bisschen tiefer ein. Und da gibt's ja 100.000 andere Spiele, die viel zugänglicher sind, die aber ein ähnliches Spielgefühl vermitteln. Und dann spiele ich halt lieber die. Das war so ein bisschen meine Erkenntnis bei dem Spiel.
Man kann ja tatsächlich auch eine Kampagne spielen, wo man alle drei Zeitalter hintereinander wegspielt, dann sammelt man Punkte und über so einen Marker, der quasi so Tauziehen-mäßig hin und her geht und bei dem es der Marker dann nach der dritten Partie steht, der hat dann im Prinzip gewonnen. Da müsste man dann halt sich gut einsteigen. Ich hatte jetzt ein bisschen immer so das Gefühl, so ein bisschen, dass diese Ikonografie so, ja, im Grunde ist, wie wenn man so eine Programmiersprache verbildlicht hätte. Weil sie funktioniert wie eine Programmiersprache. Jedes Ding hat eine eindeutige Bezeichnung, was für was es steht. Und wenn man die aneinander reiht, dann kommt auch ein Sinn bei raus. Weil ich mich aber immer frage, meistens ist sogar unten noch ein bisschen Platz gewesen. Warum schreibt man diese Übersetzung da nicht einfach drunter? Das hätte jetzt niemandem ein Bein abgebrochen, so an der Stelle, das einfach noch zu beschreiben und dann wäre die ganze Problematik, hätte sich dann wahrscheinlich in Luft aufgelöst. Ein Stück weit, was immer noch kompliziert gewesen wäre, aber die Hürden, von denen du dann gesprochen hättest, wären dann erstmal entfernt worden und dann hätte man da auch deutlich besser rangehen können an der Stelle.
Ja, meine Vermutung ist ja, dass sie es gleich in mehreren Sprachen veröffentlichen wollten und dann gesagt haben, okay, dann drucken wir halt den Text nicht auf die Karten, dann können wir einmal Karten drucken, dann sind die in mehreren Sprachen verfügbar und wir haben den Text halt dann nur hinten in der Anleitung drin. Aber das ist, weiß ich nicht, ob das so stimmt, das wäre so mein einziger Grund, der mir dann einfiele. Aber es macht wirklich den Zugang zum Spiel extrem schwer, zumal beide SpielerInnen dann immer diese Anleitung in der Hand haben und dauernd gucken, welche Karte spiele ich jetzt, was mache ich jetzt? Und du bist eigentlich nur am Blättern und in der Anleitung nachschlagen. Und ja, also das ist eben dadurch sehr, sehr anstrengend und nervig.
Genau, da hat nämlich dann auch noch ein großer Kritikpunkt, dass man sagt, es gibt halt nur eine Übersicht. Wenn das jetzt so kompliziert ist, dann hätte man zwei Übersichten machen müssen. Das hätte jetzt auch keinem mit dem Bein abgebrochen, weil zu viele Sachen machst du gleichzeitig. Und deswegen, wenn man diese Hürde ein bisschen informatikaffin ist, nehmen möchte, finde ich, kann man bei Time Division ein sehr schönes Spielerlebnis mit Tiefgang bekommen. Muss aber zugeben, dass diese Hürde wirklich sehr, sehr hoch ist. Und kann auch verstehen, wenn man diese Hürde dann nicht nehmen will und man lieber auf ein anderes Duellspiel wechseln möchte. Du hast ja schon angekündigt, wir haben jetzt die Duellspiel-Charge in der Hoffnung, dass wir noch eins vielleicht dabei haben, was man eher Leuten uneingeschränkt an die Hand geben kann.
Was für eine Überleitung. Also Time Division von Alexander Schreiber bei Heidelberg Games mit einer hohen Hürde. Und jetzt haben wir schon wieder einen Ableger eines Spiels beziehungsweise Kennerspiels des Jahres, nämlich 2018 war es, meine ich, die Quacksalber von Quedlinburg, das Kennerspiel geworden ist. Hoffentlich stimmt das Jahr und ich blamier mich nicht komplett hier an dieser Stelle. Die Quacksalber von Quedlinburg, das Duell jetzt nämlich, also ein offensichtlich gut gewählter Rhythmus. Wir nehmen einfach das Spiel oder Kennerspiel des Jahres, packen das Duell drunter und gucken mal, was passiert. Und in diesem Fall hat Wolfgang Warsch erneut zugeschlagen, denn zu den Quacksalbern sind ja schon zwei Erweiterungen erschienen, die Alchemisten und die Kräuterhexen. Und die Quacksalber ist eines der Spiele, das ich in meinem Leben mit am häufigsten gespielt habe. Also ich habe wahrscheinlich sowas wie 300 Partien Quacksalber von Quedlinburg gespielt in meinem Leben. weil ich das Spiel wirklich absolut liebe und ganz großartig finde. Und deswegen habe ich mich sehr, sehr, sehr gefreut auf die Duellvariante, die jetzt wirklich auch nur zu zweit funktioniert. Und in dieser Duellvariante haben wir so kleine Patienten, die wir in der Mitte des Marktplatzes haben und jetzt mit unseren Tränken, die wir zubrauen oder die wir brauen, auf unsere Seite locken wollen, auf unseren kleinen Verkaufsstand oder auf unseren kleinen Marktstand, an dem wir quacksalber diese Tränke verkaufen. Und das ist tatsächlich total süß gestaltet. Ich habe so zwei Stadtviertel aufgedruckt, im Spielplan in der Mitte einen Marktplatz, auf dem sind diese ganzen Patienten und die laufen auch alle so gebückt am Stock. Also das sieht dann irgendwie auch ganz putzig aus. Und wir beiden AlchemistInnen haben dann jeweils eine Zaubertrankflasche vor uns und dann haben wir das alte Prinzip, was wir von Quacksalber kennen. Wir haben verschiedene Zutaten, jetzt natürlich ganz andere Zutaten als die wir kennen aus dem Quacksalber-Spiel. Wir haben andere Funktionen davon und die sehen auch wieder anders aus. Wir haben die auch wieder in der Wertung 1, 2, 4 und wir bekommen jetzt physisches Gold und haben deswegen so ein bisschen anderen Spielablauf. Der Spielablauf ist so, dass wir am Anfang so einen Zufallseffekt haben, also eine Person, nämlich die am weitesten zurückliegt, wirft eine Münze und die bringt dann zwei Vorteile zum Tragen und dann darf sich jeder für eine Münze entscheiden. Einer zuerst, der andere bekommt die andere. Und dann gibt es einen Vorteil Gold oder der Marktstand darf noch ein bisschen laufen oder was auch immer. Und dann brauen wir unseren Trank und das funktioniert jetzt ein bisschen anders als bei Quacksalber früher, wo wir einen großen Kessel hatten und gleichzeitig gezogen haben. So ziehen wir jetzt abwechselnd und wir dürfen maximal drei Zutaten in den Flaschenhals legen sozusagen. Da ist noch so ein kleines Sieb, so ein kleiner Destillator oder sowas. Und dann kommen diese drei Zutaten da drauf. Die Knallerbsen, die lege ich in den Flaschenboden. Und natürlich gibt's auch hier Felder, wenn dann genügend Knallerbsen drin liegen, dann explodiert die Flasche. Das möchte ich natürlich vermeiden. Und deswegen im Laufe des Spiels über das Zukaufen möglichst günstiger Zutaten ein gutes Mischungsverhältnis in meinem Beutel haben. Und sobald ich da drei Zutaten drin habe, werden die Werte dieser drei Zutaten addiert plus der Wert der zuletzt gezogenen Knallerbse. Und dann darf ich eben diesen Patienten auf einem Weg in mein Stadtviertel hineinführen in Richtung meines Marktstandes. Und wenn ich diesen Marktstand erreiche, dann wird der Patient in die Mitte gestellt. Dann bekommt entweder mein Gegenüber einen Vorteil, um so einen kleinen Ausgleich zu schaffen, oder ich einen Nachteil. Und der Marktstand rückt ein bisschen weiter im Stadtviertel von der Straße entfernt. Das heißt, der Weg wird ein bisschen länger. Und so auf diese Art und Weise versuche ich halt insgesamt in 7 Runden 7 dieser Patienten oder möglichst viele dieser Patienten, maximal 7, in meinem Stadtviertel zu heilen und möglichst an meinen Marktstand zu locken. Ist also ein bisschen eine andere Variante. Und ich habe am Ende einer jeden Runde nochmal die Möglichkeit, einen Handel zu treiben, denn da gibt's immer ein Angebot, was einem das Spiel macht, also einen bestimmten Chip bekommen, einer bestimmten Farbe oder bestimmte Chips aufzuwerten. Also es gibt so Goldchips da drin, die heißen Alchemistenblei. Die bringen mir Gold in einem bestimmten Wert, mit dem ich dann diese Zutaten kaufen kann am Rundenende. Und da gibt's eben noch so einen Handel, mit dem kann ich einen Chip bekommen und dann macht ein Spieler dem anderen ein Angebot und dann bekommen beide Spieler am Ende der Runde einen Vorteil. Also ein paar echt schöne Elemente drin. Und ja, dieses Duell ist jetzt wirklich wie so eine Art Tauziehen, dass ich eben um diese Patienten ringe, denn wenn mein Patient schon 5 Felder in meinem Stadtviertel gelaufen ist, dann kommst du und schreist von der anderen Seite des Stadtviertels, aber ich habe auch einen tollen Trank, guck mal, was bei mir alles drin ist, ein Hexenkraut und ein Bernstein und Drachenblut und dann ist der Patient begeistert und läuft auf deine Seite und sagt, mal gucken, was der Stefan da drüben so angeboten hat. Läuft in dein Stadtviertel, dann mache ich wieder meinen Trank weiter, sag, guck mal, was bei mir alles drin ist, der Kürbis und das und die. So. Und dann läuft er wieder, mal gucken, was der Frederik da hat. Und dann läuft der Patient eben so hin und her in so einem Tauziehen. Und währenddessen versuchen wir immer mit unserem Marktstand möglichst nah an ihn ranzurücken und möglichst einen wertvollen Trank zu brauen, dass der Patient eben schnell an unserem Marktstand einkauft. Und das ist im Wesentlichen das Duell. Das Prinzip funktioniert in den allermeisten Fällen genauso wie bei Quacksalber, nur eben jetzt in der Variante, dass diese Patienten hin und her laufen. Und ja, ich musste ein bisschen warm werden mit der Variante. Ich sage auch gleich warum, aber auch hier lasse ich erstmal dir den Vortritt, denn ich glaube, du warst ganz angetan vom Duell, oder?
Ja, wir waren sehr begeistert, weil dieses Tauziehen um den Patienten, das war extrem spannend. Also man muss sich das ja so vorstellen, der bewegt sich am Anfang nur so ein paar Schritte und je mehr bessere Chips man hat, desto weiter kann der sich bewegen, entweder durch die Effekte der Chips oder durch ihren Wert, weil du hast ja schon erwähnt, diese Dieser Flaschenhals beinhaltet dann 3 Chips. Und wenn der voll ist, dann bewegt sich der Patient entsprechend der Summe des Wertes dieser Chips so viele Felder zum eigenen Marktstand. Und genau, das wollen wir möglichst auslösen. Es gibt natürlich noch einen kleinen Hinkefuß, weil endet nämlich auch mein Zug. Also ich habe die 3 Zutaten im Flaschenhals, der Patient bewegt sich dann in meine Richtung und mein Zug endet erstmal und der Flaschenhals wird wieder geleert, der andere ist dran. Wenn der dann fertig ist mit Bewegen, wird es wahrscheinlich der Patient wieder von meinem Stand wegbewegt haben und ich bin wieder dran, muss mindestens einen Chip aus dem Beutel ziehen. Was aber mein Beutel in meiner Flasche nicht refreshed wird, werden die guten alten Knallerbsen, die sich am Flaschenboden sammeln. Und wenn da zu viele sind, explodieren wir halt. Das heißt, wenn ich da schon eigentlich am Limit war und bei den Flaschenhals voll gemacht habe, muss ich, wenn ich wieder am Zug bin, mindestens einen nehmen, habe das Risiko zu explodieren, was auf jeden Fall nicht gut ist. Und das ist, finde ich, auch eigentlich sehr witzig, weil man will den Flaschenhals immer voll kriegen. Und wenn ich halt frühzeitig aussteigen will, also sag ich mal, ich habe nur 2 Sachen im Flaschenhals, dann gehe ich auch voran. Aber dann komme ich nicht mehr an den Zug. Dann kann der andere frei aufspielen und versuchen, den Patienten reinzuholen. Das heißt, selbst, also manchmal ist es so, oh, ich habe jetzt den Flaschenhals voll, wollte ich eigentlich gar nicht, weil nochmals zu ziehen, nächste Runde ist mir eigentlich zu riskant, muss ich dann mal trotzdem machen. Und das ist ein sehr spannendes Element, dann dass der Patient geht halt immer hin und her. Es gibt auch noch einen Modus, wo man oder Möglichkeiten, den eigenen Stand näher zum Patienten zu bewegen. Das ist so die Spezialität, die Julia immer gerne macht, so dass sie dann einmal, als es bei ihr nicht so gut lief, irgendwie auf dem 4. oder 5. Feld mit ihrem Stand stand und dann der Patient gefühlt nur noch einen kleinen Hopser machen musste, dann war er schon bei ihr in den Armen. Das kann man auch machen. Das heißt, das Spiel gibt verschiedene Möglichkeiten vor, wie man jetzt seinen, den Patienten zu sich bekommt, natürlich hauptsächlich über Schritte. Und das schaukelt sich halt nach und nach hoch. Und das finde ich sehr spannend, weil das normalerweise die Stände ja immer weiter weggehen von den Patienten. Das Pendel, was aber der Patient quasi macht, vom Hin- und Herlaufen, auch immer größer wird. Und es geht dann darum, irgendwann, dass man so viel Schritte in einem Rutsch machen kann, dass der Patient möglichst nicht wieder kurz vorm eigenen Stand stehen bleibt und der Gegner ihn wieder wegzieht, sondern dass er wirklich mal reinkommt. Was aber dann, und das ist eigentlich ein sehr schöner Aufholmechanismus, dazu führt, dass der Gegner wahrscheinlich den nächsten Patienten, der kommt, das ist immer nur einer unterwegs, das hatten wir, glaube ich, noch nicht erwähnt, dass dieser eine neue Patient, weil er ja nur die Hälfte der Strecke machen muss, der neu startet in der Mitte, beim Gegner wieder reinkommt. Und so haben wir ein Spiel, dass wenn du Erfolg hast, hast du genug Ausgleichsmechanismen, dass der andere relativ gut nachziehen kann. Und das fanden wir immer sehr spannend, so dass oftmals auch bis zur letzten Runde nicht klar war, wer jetzt gewinnt. Und selbst wenn einer noch vorne lag, dass nicht klar war, dass er unbedingt damit durchkam. Also wir hatten in der letzten Runde schon mal, dass einer einen Patienten schon mehr hatte als der andere und trotzdem hat der andere dann noch gewonnen, weil durch ein bisschen Glück, ein bisschen Pech, ein bisschen geschicktes Ziehen in Anführungszeichen, falls man das machen kann, kam er dann halt noch zum Schuss und konnte aufholen und dann sogar gewinnen am Ende. Also wir waren da sehr angetan bei dem Spiel. Wir fanden es immer sehr spannend. Es ist auch sehr spannend, welche Chips man nachkauft. Da sind schöne Effekte, die man schön auch kombinieren kann. Teilweise gibt es Chips, die sich erst lohnen, wenn man gewisse Konstellationen sich erarbeitet hat und andere Chips, die sorgen eher dafür, dass man halt mit Knallerbsen, also womit man seinen Zug quasi beenden lassen muss, dass man die eher los wird. Und das hat uns alles sehr gut gefallen und wir fanden es immer sehr spannend.
Ja, ich habe ja gesagt, ich musste ein bisschen warm werden damit, denn ich bin ein riesen Quacksalber-Fan. Ich sagte es bereits, über 300 Partien Quacksalber gespielt in meinem Leben. Meine Chips sind schon so ganz abgegriffen. Irgendwann werde ich mir, glaube ich, mal diese Acryl-Chips kaufen oder so. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut auf das Duell, weil ich finde, ja, diese Quacksalber-Mechanik, Backbuilding und so, das, also Zutaten in einen Beutel werfen und dann zufällige Zutaten aus dem Beutel wieder rausziehen, das finde ich sehr, sehr schön. Weswegen ich warm werden musste, ist, ich bin am Anfang mit der Anleitung nicht so gut zurechtgekommen. Ich erinnere mich, meine Erstpartie habe ich mit einem ich glaube, das kann ich einfach sagen, mit dem Nico gespielt, mit dem Nico Wagner. Und wir saßen da und haben beide irgendwie eine halbe Stunde lang in dieser Anleitung viele Dinge nicht gecheckt, weil wir, glaube ich, mit unserem alten Quacksalberverständnis daran gegangen sind. Da gibt's ja schon so ein paar Unterschiede, wie dann diese Dinge gewertet werden. Und dann hat der Nico erstmal in die WhatsApp-Gruppe von der Spiel des Jahres Jury irgendwie gesagt, Leute, ich habe hier gerade irgendwie ein Regelproblem. Und dann hat, glaube ich, Julia ihm das dann erklärt. Und dann haben wir erstmal verstanden, wie das eigentlich gemeint ist, weil wir haben erstmal die ersten zwei oder drei Züge falsch gemacht und gesagt, das kann es doch irgendwie nicht sein. So. Und dann.
Ja, das war ganz witzig, da waren wir auch gerade am Spielen.
Auch das gleiche Spiel?
Ja, wir waren gerade dabei am Spielen und dann hat sie die WhatsApp bekommen und dann haben wir da mal geguckt und geantwortet.
Ah, okay, weil wir haben bestimmte Elemente da nicht gefunden. So, und dann haben wir gesagt, das kann es doch so nicht sein. Dann haben wir so zwei, drei Züge gemacht und gemerkt, nee, das ist es irgendwie nicht. Und dann haben wir das probiert, dann war das so, ja gut, so ist halt Quacksalber. Und wir haben uns beide gefragt, warum braucht's eigentlich dieses Quacksalber-Duell noch? Denn Quacksalber funktioniert ja ganz hervorragend zu zweit. Also dadurch, dass alles gleichzeitig passiert, kann ich Quacksalber von Quedlinburg zu zweit, zu dritt, zu viert spielen und es ist kein nennenswerter Zeitunterschied, mit wie vielen ich das spiele. Und es funktioniert zu zweit auch wirklich ganz hervorragend. Insofern habe ich die Notwendigkeit nicht wirklich gesehen. Ich habe jetzt aber gemerkt, ich hatte so ein, zwei Partien, die haben sich total lang gezogen. Das waren dann Erstpartien für Leute, die aber Quacksalber nicht kannten und die dann das Spielprinzip auch nicht kannten. Und hat so eine, ich habe eine Partie gespielt, die hat eine Stunde 15 gedauert. Wenn das Gegenüber nämlich immer wieder auf diese Kärtchen guckt, was heißt das jetzt, wie geht das jetzt, was mache ich jetzt, welche Zutaten kaufe ich mir und so und sich da vielleicht ein bisschen schwer tut, dann können 7 Runden auch sehr lang sein. So, ne? Und dann zieht sich das und ich habe jetzt auch Partien gehabt, wo insbesondere in der ersten Runde gar nicht viel passiert ist, außer dass das dann irgendwie immer hin und her geht und dieser Patient nie irgendwie mal am Ziel ankommt und auch in der zweiten Runde, der irgendwie so hin und her stolpert, aber nie im Ziel ankommt. Und das fand ich dann echt ein bisschen langweilig und ein bisschen lästig. Ich dachte so, pff, also richtig was passieren tut hier nicht. Aber das Spiel wird, das greift hin oder hinten raus, nimmt das dann Fahrt auf. So die letzten 3, 4, 5 Runden, da wird's wirklich schnell, weil der Marktstand ist dann ein bisschen weiter nach vorne. Auch wenn man den wieder nach hinten versetzt, geht das dann schneller, weil man überzählige Schritte auch verwerten kann und dann möglicherweise auch mal echt einen großen Sprung machen kann. Also da gibt's dann schon Elemente, die das dann beschleunigen. Ich finde die ersten beiden Runden echt zäh, bis das so ein bisschen in Gang kommt. Da habe ich ja nicht so viele Chips in meinem Beutel, aber es ist trotzdem einigermaßen zäh. Aber das nimmt hinten raus dann schön Fahrt auf und mir macht das mittlerweile auch echt Spaß. Ich habe ja letzte Woche noch, saßen wir zusammen am Wochenende, wo ich gesagt habe, so irgendwie bin ich mit dem Ding nicht so warm geworden und irgendwie fand ich das ein bisschen zäh und umständlich und zu lang. Und dann hast du gesagt, naja, mach nochmal und guck mal, das kann dann schon auch nochmal Tempo aufnehmen und ich habe es jetzt tatsächlich seit Sonntag noch einige Male gespielt, nämlich jeden Tag, zum Teil mehrfach. Und muss jetzt sagen, doch, das ist eine schöne Variante. Trotzdem glaube ich, bei mir kommt eher die reguläre Quacksalber-Edition auf den Tisch. Also wenn man Quacksalber schon hat, ist es kein unbedingtes Must-Buy. Es ist nichts, was man haben muss, zwingend. Es ist eine schöne Alternative, es ist eine schöne Variante. Die kann man schon schön spielen. Das Spielgefühl ist ein ähnliches. So, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, es macht fundamental etwas anders. Ich hätte mir vielleicht lieber eine Erweiterung zum klassischen Quacksalber gewünscht, aber das ist trotzdem ein ganz vernünftiges Spiel. Und wenn man vielleicht sagt, ich spiele es eh nur zu zweit und ich will eine günstigere Variante oder so, dann ist das ein prima Spiel. Wenn man Quacksalber schon kennt, es gibt ein paar kleinere Änderungen, da muss man mal gründlich nachlesen. Wenn man Quacksalber noch nicht kennt, ist die Einstiegshürde vergleichbar. Also auch das finde ich, das ist nicht jetzt leichter oder schwerer oder so. Es ist halt ein bisschen anders. Es hat ein paar schöne Effekte mit diesem Münzwurf oder mit diesem Handelsangebot dann in der letzten Runde oder so oder im letzten Teil einer Runde. Gibt es also ein paar schöne Elemente drin, die das Spiel durchaus für mich zu einem netten Gesamtprodukt machen. Es ist wieder toll gestaltet, also das sieht wieder genauso, da sieht man schon wieder das ganze Quacksalber-Feeling, was Dennis Lohausen da wieder reingepackt hat in die Illustration, das sieht schon alles wieder toll aus. Die Effekte sind schön, es gibt sogar einen Effekt, bei dem es gar kein Problem ist, wenn die Flasche mal explodiert, also auf einem dieser Zauberbücher, das ist auch mal schön, das war ja immer so das große Problem, wenn der Kessel explodiert oder jetzt die Flasche. Gibt sogar, ich glaube, das Pfauenauge ist es, wenn ich es dann mal ein Pfauenauge im Flaschenhals habe, dann bekomme ich nicht die Strafe, die ich sonst bekomme, wenn die Flasche explodiert, zumindest nicht komplett. Ich muss aber die Runde beenden, immerhin. Also das ist dann schon nochmal eine schöne Variante von Quacksalber.
Ja, also ich würde es sogar sehr empfehlen, also Quacksalber, das normale Quacksalber ist auf jeden Fall toll. Ich würde jetzt tatsächlich das Duell immer zu zweit vorziehen. An der Stelle, weil ich einfach diesen kleinen Patienten, der da so pendelmäßig zwischen den Ständen hin und her läuft, das ist wirklich eine Verbildlichung von dem Stand, wer jetzt gerade vorne liegt und hinten, sehr, 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 sehr schön. Und das, finde ich, macht es auch sehr, sehr spannend, weil man es einfach sieht, oh, der ist jetzt bis einen Schritt vor den Stand vom Gegner gekommen und kommt nicht weiter, um Gottes Willen. Und das ist halt einfach, da kommt sehr viel Spannung auf, dass man sagt, oh, jetzt muss ich den da wieder wegziehen, und dann hat man wirklich ein richtiges Tauziehen um diesen Patienten. Also das da sind wir schon sehr, sehr stark mitgegangen, und selbst wenn dann Runden am Anfang, wo du gemeint hast, dass es ein bisschen zäh ist, man erstmal gar keinen Patienten so richtig reinbekommt, dann hat man aber auch, hatten wir so die Spannung, ja, dann wird es jetzt hinten raus aber noch kräftiger, dass es fast darauf ankommt, auf welcher Seite ist der Patient jetzt am Ende. Das ist, okay, wir verabschieden uns davon, jetzt einen irgendwie ins Ziel zu bekommen. Hauptsache, er ist am Ende dann auf meiner Seite, das dann hinzukriegen, dass er dann wirklich bei mir auf der Seite ist. Oder ich kriege ihn dann doch nochmal rein. Also das ist dann, was fanden wir wirklich sehr, sehr spannend, hat uns wirklich sehr mitgenommen. Ich finde auch die Aufholmechanismen, die hier Quacksalber das Duell verwendet, sehr, sehr stark. Also gut eingesetzt, dass zum Beispiel eine Runde beginnt derjenige, der gerade hinten liegt, um aufholen zu können. Und der da hat auch am Anfang die Entscheidung, welche Münze er nimmt. Und wenn einer einen Patienten reinbekommt, hast du ja gesagt, gibt's einen Nachteilsausgleich für den anderen. Das sind Effekte, die sind schön, die sind nicht zu stark und die funktionieren auch sehr gut. Und wir hatten auch schon Partien, wo einem Spieler direkt am Anfang beim ersten Zug seine Flasche explodiert ist und er da gar nichts machen konnte, und er hat trotzdem das aufholen können. Also es war nicht so, oh, zweite Runde, Flasche explodiert, ich brauche gar nicht erst weitermachen, weil der Zufallseffekt aus dem Beutelziehen dann doch stark genug ist, dass man damit dann durchaus klarkommt, und der halt gut vorankommt, dessen Marktplatz geht ja immer weiter weg und hat es dann immer ein bisschen schwieriger. Jetzt habe ich gerade noch die Schachtel hier runtergeschmissen. Vor lauter, ich finde es jetzt gut, Effekt. Das Einzige, was ich sagen würde, dieser Handel um den einen Bonuseffekt von der Rundenkarte am Ende einer Runde, den hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Da waren wir so immer ein bisschen lost, was man da jetzt anbietet, und sind meistens so, ja okay, wir bieten mal mehr oder mal weniger an. Das hat uns emotional nicht so viel mitgenommen. Das hätte ich sagen können, da hätte man auch einfach einen Effekt haben können, den die Leute halt kriegen. Das hat mich jetzt nicht so mitgenommen. Ansonsten würde ich das wirklich jedem empfehlen, der auf Duelle steht, wo man auch wirklich eine direkte Konfrontation sieht durch den Patienten, der da sich bewegt, ohne dass es zu böse ist, weil der Patient bewegt sich zum einen und zum anderen, also zu mir und zum Gegner. Das ist durchaus spannend, aber ich bin nicht gleich irgendwie sauer auf den anderen, weil er mir böse auf die Mütze gegeben hat oder so, sondern ich war einfach nur nicht stark genug im Ziehen. Und das finde ich eine Konfrontation, eine Duellvariante, die wirklich sehr, sehr spannend ist und wo man sich danach immer noch lieb hat.
Absolut. Also kann ich unterschreiben, so wie du sagst. Ich mag diesen Handelseffekt, aber brauchen wir nicht jetzt zu sehr zu vertiefen, weil er wertet ja die Chips nochmal auf. Dann kann ich entscheiden, habe ich jetzt dann mehrere Gold, die mir dann vielleicht ein bisschen schnellere Schritte oder mehr Schritte geben, oder habe ich jetzt physisches Gold, mit dem ich dann was kaufen kann, oder nehme ich den Chip, der da angeboten ist oder so. Aber das sind so Dinge, das sind so kleine Details, die finde ich dann schön. Das ist wieder ein Spiel mit vielen spannenden Details. Ich gehe mal davon aus, dass auch dazu irgendwann mal eine Erweiterung kommen wird. Ich freue mich schon, wenn Wolfgang Warsch, muss ich mal irgendwann fragen, für das klassische Quacksalber wieder eine Erweiterung hat, denn die Alchemisten und die Kräuterhexen, die sind bei mir ein fester Bestandteil einer jeden Quacksalber-Partie. Und jetzt auch im Duell könnte ich mir vorstellen, dass man das noch um das eine oder andere erweitern kann. Also jedenfalls ein sehr schönes Duellspiel, mit Abstand jedenfalls das Schönste, das wir heute hier im Podcast vorgestellt haben, also das schönste Duellspiel auf jeden Fall. Und da haben wir doch heute mal, aus meiner Sicht zumindest, ich glaube, wir waren uns einigermaßen einig, drei Titel, die uns wirklich überzeugt haben, nämlich Shake the City, Captain Flip und die Quacksalber von Quedlinburg, das Duell. Da waren wir uns, glaube ich, sehr einig. Und drei Titel, die zumindest nicht vollständig überzeugen konnten oder sogar hart enttäuscht haben. Time Division, Dorfromantik und Hit. Also damit eine gute Mischung aus Voll des Lobes und die Mecker-Onkel at Work. Da haben wir doch von allem etwas dabei gehabt. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen, oder?
Ja, wir haben heute ein bisschen mehr vom Leder gezogen als letztes Mal. Da waren wir, glaube ich, mit sehr vielen Spielen sehr glücklich. Und genau, jetzt waren auch aus meiner Sicht ein paar von den Spielen doch sehr schwierig bis wer braucht denn sowas?
Wer braucht denn sowas? Was ich auf jeden Fall brauche, ist immer einen kongenialen Mitrezensenten in diesen Folgen. Und einen hatte ich heute dabei, nämlich dich, lieber Stefan. Freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, im Podcast mit dabei zu sein. Großartig. Hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß bei deiner zweiten Podcast-Erfahrung.
Ja, also ich hatte wieder Spaß. Das ist schön, dass ich das zweite Mal wieder hier sein darf. Ich hoffe, ich habe das ganz okay gemacht, sodass du vielleicht mich nochmal einlädst. Ich glaube, wir haben sogar schon ausgemacht, ins Auge gefasst, was wir beim nächsten Mal machen wollen. Genau, podcastmäßig tatsächlich, glaube ich, wahrscheinlich die zweite oder vielleicht sogar die dritte Erfahrung, die dann veröffentlicht wird. Ich habe mit dem Würfelmagier Dirk schon was aufgenommen, was aber noch nicht veröffentlicht ist. Wer weiß, wer von euch beiden dann schneller ist mit Schneiden. Mal gucken. Und es ist auch die Frage, ob alle Hörer das dann irgendwie mitbekommen. Und genau, bin jetzt podcastmäßig ein bisschen dabei. Wir gucken mal, wohin die Reise geht. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich hier eingeladen werde. Vielen Dank dafür.
Jederzeit. Und wer zumindest von dir etwas sehen will, der kann im tollen Kanal Spiel doch mal vorbeischauen bei YouTube. Da bist du zwar nicht vor der Kamera zu sehen, aber du bist die Kamera sozusagen. Das heißt, alles was...
Und da hört man mich auch, weil ich die Stimme von den Vertonungspart immer da mache. Also genau. Da hört man mich tatsächlich. Sehen tut man mich auf dem Kanal auch, wenn man die ersten Videos sich anschauen möchte. Das ist ein jüngeres Ich von mir, ohne graue Haare.
Die ganz ersten Videos von dir früher, genau. Aber jetzt in den aktuellen Folgen, du bist die Stimme aus dem Hintergrund. Und ansonsten sieht man deine wunderbare Frau Julia vor der Kamera, entweder als rasende Reporterin auf Messen oder Veranstaltungen oder mit netten Menschen oder alleine am Tisch sitzen und Spiele besprechen. Da gibt's tolle Videos. Also bei YouTube mal Spiel doch mal schauen. Ein wunderbarer Kanal. Und ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, mich interessiert natürlich oder uns interessiert natürlich, wie dir diese Folge gefallen hat. Du kannst mir gerne ein Feedback schicken. Du kannst auf meiner neuen Website podcast-brettspielpodcast.de auch mal nach einer schriftlichen Rezension gucken. Da entstehen immer mehr. Da kommt immer ein bisschen was dazu. Dieser Podcast hier freut sich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, Apple Podcast beziehungsweise bei Spotify. Da freue ich mich immer sehr drüber. Und du kannst mir natürlich auch bei Instagram oder Twitter, X, Blue Sky, wie auch immer schreiben. Unter Boardcast findest du mich da. Stefan, wie erreichen wir dich am besten? Über euren YouTube-Kanal.
Über unseren YouTube-Kanal kann man am besten kommentieren unter Videos direkt. Wir haben ja auch eine Homepage, ist auch unsere E-Mail-Adresse hinterlegt, da kann man uns erreichen. Also alles sozusagen eher klassisch. Oder man geht, wo wir ja auch immer viel sind, auf die typischen Veranstaltungen, wo wir ja als rasende Reporter, manchmal auch mit Vertretungsreportern, vielleicht wird der Frederik da auch mal das Mikrofon sich schnappen, demnächst mal sehen. Da kann man uns dann eventuell auch antreffen und sehen. Genau, so würde man uns erreichen.
Und jetzt weißt du schon, wie es endet, bevor der Stefan gleich das letzte Wort haben darf in meinem Podcast. Das ist ja hier immer eine liebe Tradition. Sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, du hattest viel Freude. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Und das letzte Wort auch heute hat mein Gast, der liebe Stefan Zerlik aus Frankfurt.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich grüße auch alle Zuhörer, alle Spieler da draußen, ob ihr jetzt zu zweit spielt oder zu mehr spielt. Habt einfach Spaß beim Spielen, probiert Sachen aus, vertraut nicht nur blind unserer Meinung, holt euch eine Tendenz, probiert Sachen aus und viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal.